Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Katja und ihr Team verkaufen einfach 1 Million Weinflaschen pro Jahr. Das muss man sich einfach bildlich mal vorstellen. Wahrscheinlich sind es noch ein bisschen mehr, die ganzen Zahlen sind nicht öffentlich. Aber wir haben heute mit Katja Felke wirklich einen absoluten Rotdiamanten zu Gast, den wahrscheinlich nicht so viele auf dem Schirm haben. Katja ist heute Geschäftsführerin bei Silkes Weinkeller und bei Meravino. Zwei Marken für Weine, die du online kaufen kannst. Mit Meravino eher für Neueinsteiger und mit Silkes Weinkeller für Experten aufgestellt. Was wenige wissen oder was eigentlich fast gar keiner weiß, ist, dass Katja seit mehr als 20 Jahren E-Commerce betreibt. Also 2003 angefangen in Frankreich bei einem Startup, was dann ziemlich groß geworden ist, über Butlers dann jetzt zu Silkes Weinkeller. Das ist eine unglaubliche Geschichte, in der man auch versteht, wie sich der E-Commerce gewandelt hat, aber auch wie schwierig es ist oder wie besonders es eigentlich ist, so sensitive Produkte wie hochwertige Weine heute im Internet zu verkaufen. Das ist ein cooles Gespräch geworden, weil beispielsweise auch Burda Media hinter Silkes Weinkeller steht. Deswegen ist der Konzern auch Gesprächsthema geworden. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich rede nicht viel rum, es geht direkt rein.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit der Katja von Silkes Weinkeller. Freut mich, dass du da bist, hi.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Katja, wie geht's? Heute wieder eine sehr, sehr große Kölner Legendenfolge, sag ich mal.
Oh, das Legendenfolge, das klingt größer als es ist.
Aber du wohnst auch in Köln.
Ich wohne in Köln, genau. Ich wohne in der Südstadt, aber Silkes Weinkeller ist in Mettmann, im schönen Mettmann zwischen Wuppertal und Düsseldorf im Bergischen Land.
Wunderschön, ich komme aus dem Bergischen Land, deswegen kenne ich es auf jeden Fall. Hol die Leute vielleicht mal kurz ab, sag mal kurz, was eben schon kurz gedroppt, du bist Geschäftsführerin bei zwei Unternehmen oder bei zwei Online-Shops. Hol die Leute mal gerne ab, sag, was ihr macht und wie groß ihr vielleicht so ein bisschen seid im Team.
Genau, also Silkes Weinkeller gibt es schon sehr, sehr lange. Silkes Weinkeller, kann man sich vorstellen, wir verkaufen Wein. Tatsächlich.
Surprise, surprise.
Richtig. Also seit 25 Jahren sind im Premium-Segment. Wir haben etwa 1200 Weine im Sortiment, eine Logistik von 3000 Quadratmetern. Also nicht ganz klein und ungefähr 60 Menschen, die für Silkes Weinkeller, knapp 60 Mitarbeiter bei Silkes Weinkeller. Und wir haben zwei Shops. Wir haben Silkes Weinkeller, wie gesagt, schon sehr, sehr lange. Aber eben durch diese Premium-Positionierung ist das natürlich eine Nische. Ne? Wir haben ungefähr eine knappe Million Zielgruppe in Deutschland. Und wenn man wachsen will, und wir wollen natürlich wachsen, muss man sich natürlich auch neue Zielgruppen suchen. Und deswegen haben wir vor über zwei Jahren Meravino gegründet, meravino.de. Und tatsächlich richtet sich der Shop an Weininteressierte, also nicht diese Experten, die wir bei Silkes Weinkeller haben, sondern eher die jüngere Zielgruppe, die tatsächlich gerne Wein konsumiert. Jetzt nicht ne, die unter 5 Euro Weine aus dem Supermarkt oder aus dem Discounter, sondern wirklich Interesse auch an Wein haben. Aber die Chardonnay schon mal gehört haben und dann aber doch sagen, Mensch, das ist ein schönes Etikett und die einfach gerne von uns dann einfach ein paar Tipps haben wollen, welchen Wein zu welchem Anlass. Denn am Ende ist es so, Wein ist ein sehr emotionales Produkt, trinkt keiner, weil er Durst hat, gibt immer irgendeinen Anlass. Mhm. Also ne, entweder einen lustigen Anlass oder einen traurigen Anlass. Ne. Ich glaube, wir haben alle schon bei Liebeskummer mit einem schweren Rotwein gesessen oder bei der Abi-Feier den Shampoos knallen lassen. Also von daher, ist eigentlich immer irgendein Anlass, irgendwas Emotionales, wenn es um Wein geht. Und das ist natürlich das Geile, weil da kannst du Geschichten erzählen und so weiter. Und deswegen ist das für den Online-Bereich natürlich echt ein dankbares Produkt. Und und wer will denn auch die Flaschen nach Hause schleppen, ne? Also von daher immer gerne bei Meravino und bei Silkes Weinkeller stöbern und einkaufen.
Und ihr macht das ja schon sehr erfolgreich. Also ich habe, wenn ich den Statistiken trauen darf, sind es ungefähr 1 Million Flaschen Wein, die ihr mindestens im Jahr verkauft. Ist das die Wahrheit?
Ist das die Wahrheit? Ja, also die Sache ist, wir gehören ja zu Hubert Burda Media, zum Burda Verlag und wir kommunizieren natürlich unsere Zahlen nicht. Aber wir machen 8-stellige Umsätze und wir verkaufen auch die eine oder andere Flasche Wein.
Wenn man sich das vorstellt, ich hoffe, es ist richtig, dass es ungefähr 1 Million ist. Das muss man sich mal bildlich einfach vorstellen. Also
es ist mehr tatsächlich.
Also das ist einfach mehr. Wenn man sich das mal in so einem Raum vorstellt, 1 Million Flaschen also Wein.
Niemals 1 Million Flaschen Wein reinpassen.
Nee.
Das habe ich ja gesagt.
Nein.
Ist schon ein spannender Punkt und wir sprechen auch heute nochmal später im weiteren Verlauf dieses Gesprächs nochmal ein bisschen tiefer über Wein und wie schwer das oder wie kompliziert oder wie besonders es eigentlich ist, das digital zu verkaufen, weil es eben so ein besonderes Produkt ist, was viele Leute nicht wissen und deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass du dieser Folge zugestimmt hast oder auch so bereit warst, hier vorbeizukommen, ist einfach, dass du E-Commerce schon mega, mega lange machst. Also wenn man es so ungefähr runterbrechen kann, sind es schon über 20 Jahre, die du irgendwie E-Commerce-Touchpoints gesammelt hast. Du kommst eigentlich aus
Rostock.
Rostock. Und genau. Wie hat das alles irgendwie so bei dir so ein bisschen angefangen?
Ja, also totaler Zufall eigentlich. Ich habe, genau, 20 Jahre, oh Gott, ich bin, ne, jetzt rechnen alle nach, wie alt ist die Frau.
28, hä?
Genau, immer 29, immer 29. Nein, also natürlich, ja, schon so sehr, sehr lange im Geschäft. Wie hat das angefangen? Also ich habe irgendwann mal BWL studiert und Marketing, Schwerpunkt Marketing. Und habe mal ein Praktikum bei Yahoo gemacht, im Brandmarketing in München. Das war total spannend. Und
das war wann ungefähr? Nur, dass man es ungefähr einordnen kann?
So 1999, 2000, sowas in der Art, genau. Und bin dann eigentlich wirklich durch Zufall nach Paris damals gekommen und habe da eigentlich bei so einem kleinen Start-up tatsächlich einen Job gehabt, um einfach meine Miete zu bezahlen. Und habe da tagsüber Telefonanrufe angenommen, also Hotline, ganz klassisch. Und habe abends meine Masterarbeit zu Ende geschrieben. genau. Und irgendwann war es tatsächlich so, dass ich fertig war mit meiner Masterarbeit und der Kollege, der sich um Deutschland gekümmert hat, leider uns von heute auf morgen verlassen musste. Und dann hieß es, Mensch Katja, kannst du dich nicht mal um die deutschen Mitarbeiter kümmern? Dann hatten wir da 5 Kollegen, die konnten kein Französisch, die Franzosen konnten kein Englisch. Ich habe geweint, habe gesagt, das kann ich nicht. Die anderen, dann hat mein Chef gesagt, so, das machst du mal. Und dann haben wir losgelegt, genau. Und damals
das war welches Unternehmen?
Genau, das war Pixmania. Und Pixmania, damals zu der Zeit haben wir Digitalkameras verkauft. Das waren die 2001, habe ich da angefangen. Da muss man sich das wirklich, das war wirklich noch diese goldene Internetzeit. Ne? Man hat eine Webseite online genommen und dann ist das Ding durch die Decke gegangen. Und wir haben angefangen mit Digitalkameras und hatten, wie gesagt, erst die großen Märkte, UK, Frankreich, Spanien und Deutschland, als ich da angefangen habe, und waren so ungefähr 30 Mitarbeiter. Und dann haben wir tatsächlich aus Paris raus eine Webseite nach der anderen quasi online genommen. Also wir haben uns immer Muttersprachler geholt, also ganz oft so Studenten oder Werkstudenten und oder Leute, die da einfach gestrandet waren aus der Liebe wegen oder so.
Masterstudenten, die eine Masterarbeit schreiben.
Ja, oder genau, oder die halt.
Und Franzosen in Deutschland.
Genau. Und haben denen haben mit denen die Seiten übersetzt und haben die dann quasi immer dupliziert und haben haben dann auch parallel unser Sortiment ausgebaut. Also wir haben dann irgendwie irgendwann mal Drucker dazugenommen, dann sind es Camcorder gewesen und. Und dann irgendwann hatten wir die ganze Unterhaltungselektronik Breite dann auch im Sortiment und haben dann eben in diesen Märkten quasi die lokalen Webseiten aufgebaut, hatten die Teams aber alle vor Ort, also das haben wir alles aus Paris gemacht und so ist diese Firma total schnell gewachsen. Also Pixmania war wirklich in Frankreich, war das eine so total große Marke.
War das nicht auch irgendwie so ein Vorzeigemodell, irgendwie das Unternehmen damals auch irgendwie so aufzubauen? Also so heute ist das ja okay, ist das vielleicht irgendwie so Plug and Play und irgendwie normal, aber ich stelle mir das so 2000, um die 2000er schon irgendwie eine besondere Herangehensweise an irgendwie so eine frühe Internationalisierung, Expandierung und sowas vor.
Ja, ich glaube, wir waren halt einfach dumm, ne? Also die Sache ist halt, ne, wir hatten die zwei Gründer, die sind ja genauso alt wie ich, also der Johnny Miel und der Steve Rosenblum, die haben gesagt so, ach ja, ne, das also quasi das gehörte zur Vista-Gruppe, das da war der Vater und der Onkel, die hatten das aufgebaut und da ging es aber eher so um die Entwicklung von Fotos und deswegen eben auch die Digitalkameras und da so hatten die quasi sich damit angebaut quasi und konnten aber, weil diese Firma halt schon etabliert war, konnten die über die Industrie auch an die Ware ran und konnten das dann auch verkaufen, weil damals war das ja noch so, dass auch die großen Marken das jetzt nicht so gern gesehen hat haben, dass man seine die Ware über,
weil die alle noch Zwischenhändler hatten und
genau.
Das war ja noch so ein ganz festes System, ne?
Genau, das wollte auch keiner, oh Gott, und dann bloß nicht in ausländischen Markt und genau, und wir wussten es halt nicht besser, ne? Wir hatten ja alle null Ahnung, also weder von Management, Organisation, Prozessen oder sonst irgendwas. Wir haben halt einfach gemacht und ich glaube, das war auch so ein bisschen so der Zauber einfach, ne? Weil wenn du dir nicht so viele Gedanken machst und einfach mal machst, machst du natürlich 1000 Fehler. Also heute denke ich auch so, oh Gott, was haben wir da manchmal auch fabriziert. Aber zumindest haben wir Ergebnisse produziert und haben relativ schnell gelernt und haben, wie gesagt, alles das, was funktioniert hat, haben wir dann eben immer dupliziert in die Märkte rein. Und haben eben diese Vertriebsstrukturen dann auch aufgebaut. Also du brauchst ja dann nicht nur eine Übersetzung, aber du brauchst ja das lokale Marketing, die Lieferanten und so weiter. Und genau, das haben wir für B2C gemacht, hatten dann auch gerade in Südeuropa und in Frankreich hatten wir viele so Pickup-Stores, weil das auch total nachgefragt war und das auch wichtig war, damit wir eben an die Ware kamen. Für Nordeuropa und jetzt Ost- und Zentraleuropa war das jetzt ein bisschen weniger wichtig. Genau, und ich habe halt mich um Osteuropa, also wir haben 2004 haben wir also alle Märkte, die damals mit in die EU gekommen sind, die haben wir gleich alle mit aufgemacht, haben das mit aufgebaut und dann, also für Zentraleuropa waren wir dann am Ende 16 Länder. Genau, 16 Länder. Und genau, haben die halt, und haben die alle aus Paris raus gesteuert. Und wir wurden dann irgendwann gekauft von DSGI in 2006. Vorhin hatten wir es noch davon, 2006 und genau, und hatten da, haben dann umstrukturiert. Und da habe ich dann, also wie gesagt, ich hatte ja das dann aufgebaut, dieses Team für Zentral- und Osteuropa, wir waren in Zonen organisiert.
Das heißt, deine Position hat sich auch krass verändert in dieser Zeit, ne?
Ja, weil es halt immer mehr Leute geworden sind. Also wir sind ja dann, wie gesagt, als wir damals... Also,
am Anfang waren es 4 Leute und Katja in Deutschland so ungefähr, und wie hat sich das...
30, also wir waren schon 3 mit dem Kundenservice und so, waren wir schon 30 Leute oder so, aber dann genau, also wir sind damals in 2011, 10 zurückgegangen und dann 11, habe ich dann in Köln angefangen, waren wir 1500 Mitarbeiter.
In der ganzen
Firma, genau. 1500 Mitarbeiter haben fast 1 Milliarde Umsatz
gemacht. Nach dem Verkauf?
Oder genau, was? Ja. Also
eine Milliarde Umsatz.
Fast 1 Milliarde, also nicht ganz knapp, aber ne, aber es war, ich glaube, 150 Millionen oder so. Also das muss man sich jetzt mal vorstellen. Ne? Wie gesagt, wir saßen da vorher mit 30 Leuten da irgendwo im 13. Arrondissement. Später saßen wir Avenue Grande Armée. Ich weiß nicht, ob man sich in Paris ein bisschen auskennt, wenn du da morgens rauskommst. Weißt du,
wo der Eiffeltower ist?
Ja, aber der Arc de Triomphe, du steigst dann da aus und denkst dann so, geil. Ist schon cool. Also das war echt mega, aber war auch wichtig, weil du musstest ja auch irgendwie die Kollegen und die Mitarbeiter anziehen, da, dass sie da mitarbeiten. Genau. Und das und dann haben wir umstrukturiert, dann habe ich tatsächlich, also weil wir so in Zonen organisiert waren, also dann hat, ne, Frankreich war immer die eigene Zone, die größte natürlich, ja, die wichtigste.
Wollte ich ja sagen, auch die wahrscheinlich am liebsten und pflegste.
Ja, das war natürlich immer das Zentrum der Welt. Selbstverständlich. Dann hatten wir Nordeuropa, Südeuropa und Zentraleuropa, und dann haben wir halt festgestellt, irgendwie ist auch blöd, wenn wir dann in Zonen immer alles so parallel machen, ne, und in unseren Zonen quasi B2B, B2C und diese Pickup-Stores machen. Und dann haben wir alles umgemodelt, haben uns umstrukturiert, und dann habe ich mich ums B2B-Geschäft aber dann für ganz Europa gekümmert. Genau. Und dann...
Dann hast du irgendwann gesagt, nee, ist irgendwie nicht mehr so das, was es ist? Oder wie war so ein bisschen so... Also du warst ja wirklich lange da.
Ja, auch gerne. Also war auch mega. Ja, also das Ding ist halt, wenn das dann plötzlich 1500 Leute sind und du so eine Riesenfirma bist, dann ist das halt erstmal von die Unternehmenskultur ist eine andere. Also es ist nicht mehr der Startup-Spirit, den man so am Anfang kennt. Das war so ein bisschen so ein Punkt. Dann, mein Mann ist auch Deutscher. Also ich habe dem neuen deutschen Kollegen mal die Stadt gezeigt. Ich bin ja nett und... Ja. Der Rest ist dann Geschichte. Und genau, wir haben
auch. Der Rest wird in der Südstadt erzählt.
Ja, schon seit 20 Jahren. Oh Gott, der Mann ist leidensfähig. Ja, genau. Und dann haben wir haben unsere Kinder auch dort bekommen. Und jetzt kann man sich das natürlich irgendwie, ne, in Deutschland.
Ach, die sind in Frankreich auf die Welt gekommen.
Natürlich, klar.
Ah, okay, jetzt ist es raus. Deswegen war ich auch eben so noch weiter vorher, weil ich dachte, das war sozusagen so eine Grundsatzentscheidung, bevor ihr Kinder bekommen habt.
Nee, die sind passiert. Also, ne, so. Also. Liebe Kinder, passiert nicht einfach so. Aber klar, das war jetzt irgendwie in der Planung gar nicht so vorgesehen. Und dann ist das halt, in Frankreich ist es aber tatsächlich für Frauen auch einfacher im Beruf. Also ne, ich habe irgendwie, glaube ich, 12 Wochen oder so war ich raus. Würde ich heute anders machen. Ne, hat alles seine, aber zumindest hat man in Frankreich eine Wahl. Und gerade im E-Commerce-Bereich, wenn du da 3 Jahre oder so raus bist, das ist also da bist du erstmal ganz ziemlich weit weg vom Thema auch. Also von daher war das für uns ganz, ganz cool. Wir haben, wie gesagt, die Kinder da bekommen. Ne? Also man muss sich das dann so vorstellen. Ich habe dann irgendwie Milch auf der Toilette abgepumpt und in den Kühlschrank gestellt und so. Ne? Also, aber
während du noch am Arbeiten warst, oder was?
Nee, danach dann, genau, ja, also, aber so, ne, da, also, wie gesagt, und du hast ja, also diese Betreuungsangebote und so, das ist in Frankreich ganz anders und auch, da bist du halt schwanger, aber nicht krank sozusagen. Ne? In Deutschland macht man ja sehr viel, also wird man ja auch als Frau irgendwie ein bisschen anders wahrgenommen, wenn du dann schwanger bist. Also ich habe mit 8,5 Monaten schwanger, saß ich auch noch abends im Meeting, und da hat jetzt keiner gesagt, oh Katja, ne,
mach doch mal ruhig,
sondern ne, das so, wie gesagt, das ist halt ein anderes, würde ich heute vielleicht auch anders machen, aber so ist jetzt, hat für uns total gut gepasst. Also für uns war das super, mein Mann hat halt auch viel übernommen quasi. Genau. Und deswegen Kinder da gekriegt, und dann war die Große dann irgendwann aber auch so weit, dass sie in Deutschland in die Grundschule hätte, also ne, kommen sollte. Und wir eigentlich dann so ein bisschen auf der einen Seite so Heimweh hatten nach Deutschland. Also so dieses, also immer in Frankreich konnten wir uns auch nicht vorstellen. Und wir gerne wollten natürlich, dass unsere Tochter auch Deutsch als Muttersprache lernt. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns doch mal gucken, ob wir zurückgehen.
Verrückt. Und dann ist die Entscheidung auf Köln gefallen. Also da ist ja auch in der ganzen Geschichte, so, was alles danach kommt, ist sozusagen die Entscheidung für Köln ja auch ein sehr wichtiger Punkt.
Das stimmt. Und das, ja, also Köln ist natürlich die sympathischste Stadt in Deutschland. Das
nehmen wir mit, würde ich sagen.
Nehmen wir mit.
Die schönste vielleicht nicht.
Ja, der das hört.
Die sympathischste, genau. Und ja, also ist halt tatsächlich so, dass wir in Köln immer sehr gute Erfahrungen mit den Taxifahrern gemacht haben. Die sind immer sehr nett gewesen, weil wir hier auf einer Messe waren. Also wir fanden es mega. Und mein Mann kommt aus Süddeutschland, ich komme aus dem Norden. Dementsprechend, irgendwo muss man ja hin. Und dann haben wir dann kam dieses Butlers-Jobangebot auch irgendwie, und dann haben wir gesagt, Mensch, eigentlich ist das.
Kann man alles zur gleichen Zeit oder was? Da hat dann irgendjemand jemand über, wahrscheinlich nicht über LinkedIn, aber da kam eine Brieftaube nach Frankreich, nach Paris geflogen und die hat dann gesagt, nee, hallo Frau Felke.
Nee, ist eigentlich eine coole Geschichte, aber das, ja, also Butlers kennt ja wahrscheinlich jeder, der Dekoladen. Und
ist ja riesig.
Ja, 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 damals auch schon. Also es ja, ja, war mega. Aber damals halt noch nicht online so richtig. Also wir hatten, es gab eine Vitrine. Gab so, ne, gab so einen kleinen Online-Shop. Also nicht so wirklich, der hat nicht gut funktioniert. Und mein Bruder hat geheiratet, weil die haben natürlich nicht nach Frankreich geliefert. Ich habe bestellt und es ist alles schief gegangen, was schief gehen konnte bei dieser Bestellung. Hm. Und jetzt bin ich ja manchmal, also ich merke schon, sehr zurückhaltend und sehr schüchtern. Hm. Aber nee, und dann wurde von Butlers wurde tatsächlich ein E-Commerce-Projektmanager gesucht. Und wisst ihr noch, bei Xing, also Xing kann sich heute auch keiner mehr dran erinnern, aber also bei Xing ist einem früher dann immer so hinterhergelaufen, das könnte sie interessieren oder so. Mhm. Weil ich natürlich, weil wir ja auch mit Köln und so dann irgendwie am Suchen waren. Und dann habe ich dieses Jobangebot und ich hatte mich so geärgert über diese Bestellung, wo wirklich echt alles schief gegangen ist, was schief gehen können, dass ich da draufgeklickt habe und diesen den Geschäftsführer damals von Butlers kontaktiert habe. Und ich hatte einen Geschäftstermin in Bonn damals, nicht lange danach. Und wir haben uns dann tatsächlich zusammengesetzt und haben uns auch darüber unterhalten, auch über den Job unterhalten. Aber das war ja relativ klar, also ich war ja kein Projektmanager in dem Sinne. Ja, ne? Das wäre
Managing Director.
Das wäre dann einfach auch zu klein gewesen und so. Und dann hat...
Das wäre der Katja nicht gerecht geworden.
Ja,
ist aber, ja einfach so.
Ja.
Doch.
Ja.
Doch.
Ja. Nee, aber die waren total nett. Ich fand die mega so, ne? Und dann hat irgendwann klingelte mein Telefon und ein Guillaume Joosten sprach aufs Band. Und ich so, wer Guillaume Joosten? Kenne ich gar nicht. Oh, und das war aber damals. Der Wilhelm Joosten tatsächlich, also der Gründer von Butlers. Und ja, der sagte, der fand das Gespräch wohl auch ziemlich cool und sagte so, hey, ja, wenn du hier ne so große Klappe hast, so unter dem Motto hier, ne, von wegen E-Commerce-Weltherrschaft und so, was würdest du da machen? Also, ne, wenn er jetzt nicht E-Commerce als Projekt, mehr, also als kleine Vitrine und so.
Also sozusagen nicht als so Side-Project, sondern so, okay, lass mal also wirklich lass reingehen.
Mal richtig, lass ja mal E-Commerce machen.
Ja.
Und da hat er mich dann so ein bisschen gehabt. Da habe ich gesagt, okay, jetzt hast du gegaggert, jetzt musst du auch so. Ne? Dann bin ich da wieder hin mit meinem kleinen Laptop und hab dann eine Präsentation an die Wand geworfen. Also, ja, ich würde das machen, mal internationalisieren, bauen einen eigenen Webshop, richtig, richtig cool, so, ne, Customer Experience und alles. Und dann hat er mir vor Ort quasi direkt ein Jobangebot gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja geil, machen wir. Und wie gesagt, das ist dann, also manchmal passieren ja Dinge im Leben, die passieren halt einfach so. Und dann, genau, dann haben wir das gemacht. Und dann ging es los bei Butlers. Und dann haben wir auch tatsächlich, wir haben dann damals den Job auf Demandware gebaut, also schon in der Cloud. Mit dieser Internationalisierung, das ging ja relativ einfach damals, bei einer der besten Systeme damals, weil Butlers natürlich als Mittelständler, da saßen ja keine Armee von Informatikern oder so, nicht wie in Paris, da hatten wir natürlich unsere eigenen Informatiker, wir haben ja alles selber gebaut. Das Ding ist ja, in Paris war es ja noch so, dass wir 2000, als wir oder 2001, 2002, wo wir angefangen haben, da gab es ja nichts. Also ne, später, dann 10 Jahre später, da gab es ja dann schon die ersten Tools und Shop-Systeme, die man sich auch quasi selber hinstellen konnte oder die man anpassen konnte.
Das war alles so richtig plain, ne? Das war einfach richtiges Handwerk eigentlich.
Genau, da musstest du richtig und musstest du noch selber, weißt du, da hast du dann eben im Maschinenraum gesessen und hast halt immer irgendwie gemacht. So, und hast es eben selber, du musstest halt selber dein, was weiß ich, ob das jetzt ein PIM-System ist, ein Shop-System ist, ein Preismonitor oder so, das musste alles selber gebaut werden. Wir haben damals sogar unsere Marktplatztechnologie selber gebaut. Bis du heute alles nicht mehr machen kannst, halt, heute kaufst du alles von der Stange, aber damals war halt die Logik so. Und wie gesagt, bei Butlers, da hatten wir dann eben mit dem Demandware sind wir da an den Start gegangen, damit konnte man relativ schnell auch internationalisieren, haben wir auch gemacht. Genau, und haben das dann auch erfolgreich und haben eben viele, viele, viele Multi-Channel-Projekte auch gemacht. Also wir haben damals, wir waren mit die Ersten, die so mit Augmented Reality App, so dann konntest du deinen Küchenschrank in dein Wohnzimmer stellen oder in deine Küche. Wir hatten ein Projekt gehabt, da hatten wir so Videoberatung, da konnte man auf der Website draufklicken, wenn man sich jetzt das Möbelstück wirklich mal über Video mal angucken und sich beraten lassen wollte. Da wurde man dann direkt mit der Store in Berlin vernetzt. Und da ist dann die Kollegen, die hatten dann eben auch so ein Headset auf und hatten zwei Kameras und so ein kleines Wägelchen. Und dann sind die halt durch die Store mit dem Wägelchen und haben dann quasi eben auch mal eine Schublade aufgemacht, haben gezeigt, wie die Couch von hinten aussieht und so weiter. Und klar, bringt jetzt nicht die riesen Umsätze, aber war damals total innovativ und war eben dieses Multi-Channel, dieser Multi-Channel-Gedanke, dass man eben tatsächlich die Kanäle zusammenbringt. Und damit war Butlers dann natürlich ziemlich weit vorne auch.
Wie sehr wurde das denn angenommen oder was? Wie groß war so ein bisschen so dann der Anteil, den online da irgendwie einnehmen konnte, wenn das so von null zu, also so, das hat ja bei null gestartet, waren das dann irgendwie schon relevante zweistellige Prozentsätze, die
schon. Also klar, Butlers ist, war oder jetzt weiß ich, kann ich es nicht sagen, weiß ich nicht, aber war immer ein stationärer Händler, solange wie ich da war, und mit E-Commerce on top. Aber ja, also das waren schon auch nennenswerte Umsätze, klar.
Und wieso bist du dann da weg?
Weil ich tatsächlich, also weil mir immer schnell langweilig wird, tatsächlich.
Ich sag mal so, in Frankreich, 2 Jahre am Anfang da, ne?
Ich glaube 2 oder 2,5.
Ja. In Frankreich war es ja ein bisschen länger. Deswegen, also
ja, aber da habe ich ja auch den Job jetzt ständig gewechselt, so, ne? Okay. Irgendwie. Genau, ja, weil die Gründer von Pixmania wieder gegründet haben. Und der Ruf war laut und ich hatte irgendwie wieder Bock auf internationales E-Commerce. Mhm. Genau, die hatten dann irgendwie, lustigerweise haben die dann plötzlich offline gemacht. Die haben sich dann die Phonehauskette in Frankreich gekauft, irgendwie 100 Läden und haben daraus The Case gegründet. The Case als Marke, da ging es um das Thema Handy-Accessoires. Also es war ja damals auch gerade so der Boom, wo es ganz viel mit Handy und Mobile und sowas. Also
ne? So 2014 oder so war das dann, ne?
15 oder so.
Ja, genau. Ja. Und da und eben viel diese Personalisierung, ne? Und Personalisierung auf die Straße bringen, also wirklich in die High Street. Und die haben dann, ne, wir hatten dann so so Drucker in den Stores auch so mit, von unten beleuchtet, ganz toll, und auch so Chanel-Look und das Packaging war auch ganz toll und so. Also es war schon cool und man konnte eben seine Handyhüllen eben personalisieren. Da gab es ganz viele Designer, die ihre Designs zur Verfügung gestellt haben. Die Krieger haben dann eben eine Kommission bekommen, wenn man sich das ausgesucht hat oder konnte auch Fotos und so weiter drauf machen. Ja, das hat insofern, also dieses Konzept, das haben wir dann auch als Franchise verkauft in alle möglichen Länder. Das ist also wirklich weltweit. Wir hatten USA, Philippinen, Saudi-Arabien, Israel, wir hatten alles, was man sich vorstellen kann, alle möglichen Länder, die wir entweder selber bearbeitet haben, wo wir Läden hatten, oder eben wo Franchise-Nehmer von uns die Lizenz gekauft haben. Und meine Aufgabe war quasi, also was wir in der Store gemacht haben, das lief auch alles online. Also quasi dieses Personalisierungstool, das haben wir entwickelt und haben das auch gewartet, gehostet und die Webseiten auch. Das heißt, wir haben wie so eine interne Agentur für die externen Märkte gearbeitet. Das heißt, wenn jetzt, wie gesagt, Indien jetzt eine Änderung auf ihrer Webseite haben wollte, dann haben sie halt angerufen, wir haben ein Projekt rausgemacht, haben dann ein Ticket aufgemacht und haben denen das quasi dann für die gemacht. Und die generellen Funktionalitäten eben für die gesamte Gruppe gemacht. Und wie gesagt, das hat natürlich mega Spaß gemacht, weil klar, ne, Philippinen oder so habe ich jetzt auch noch nie gemacht und so, und da Marketing und da die Kontakte gepflegt und so. Oder wo auch immer in der Welt. Aber
bist du dann auch immer vor Ort gewesen oder war das dann aus der Südstadt heraus auf einmal irgendwie ein Call mit den Philippinen und dann am nächsten
Morgen? Homeoffice 2014 schon durchgespielt.
Ja, genau.
Nee, gar nicht. Ich habe 1,5 Jahre bin ich jeden Montagmorgen in den Thales gestiegen und habe aus Paris gearbeitet und bin dann Donnerstagabend irgendwie wieder zurück und habe Freitag.
Bald ziehst du wirklich wieder nach Frankreich. Ich habe so ein Gefühl.
Ist ja voller Franzosen, das ist das Problem. Ja, genau. Also habe ich wirklich, also 1,5 Jahre habe ich tatsächlich jede Woche dann aus Paris gearbeitet. Dann habe ich auch gesagt, so, wir machen so viel international, können wir nicht aus Deutschland. Und dann habe ich in der Südstadt, also tatsächlich da am Großmarkt, hatte ich mit einem Freund von mir, der hat da eine Marketingagentur gehabt, haben uns die Büros geteilt. Genau. Und da haben wir das dann quasi dort vor Ort gehabt, hatten dort auch vor Ort Mitarbeiter und ansonsten alles remote. Also wir hatten jetzt unsere Informatiker, saßen in Marseille zum Beispiel. Jetzt bereist haben wir jetzt so die ganzen internationalen, so das haben ja wirklich unsere Franchise-Manager und so weiter. Aber die, also wie gesagt, ich war immer viel unterwegs jetzt zwischen Israel, weil die Gründer inzwischen dann ausgewandert waren, haben wir dann eine Woche im Monat immer von dort gearbeitet, dann eben den Rest der Zeit aus Köln oder eben in Paris unterwegs gewesen. Genau, also war viel, viel, viel unterwegs gewesen. Ja, und das hat auch Spaß gemacht, aber wie gesagt, der Markt hat uns dann leider etwas überholt. Also, ne, dann.
Also, weil es so ein absolutes Massenprodukt geworden ist und irgendwie.
Genau.
Irgendwie auch, das kostet irgendwie 8 Euro auf Amazon, ist morgen da, irgendwie so ein bisschen, wer macht irgendwie noch so, irgendwie, sind das so ein bisschen so die Gründe gewesen?
Das,
oder?
Ja, und auch qualitativ, waren wir nicht gut genug. Also das ist, also wenn man jetzt hätte diesen Premium-Aufschlag hätte irgendwie rechtfertigen können, also am Anfang ging das noch, weil das, ne, mit der Marke und so, das war ja,
alles. Da hat dann eine Hülle 30 Euro gekostet?
Ja, 30, 40 Euro. Und das ist schon ganz schönes Brett. Und die Sache ist halt, dass wenn, also dass das natürlich für die Kunden dann irgendwann, wenn du auf Amazon die gleiche Hülle für 10 Euro kaufen kannst, ist das natürlich irgendwie unspannend. Und diese ganze Personalisierungssachen konntest du dann ja irgendwo überall online auch machen.
Ja, vor allem auch, von meinem Gefühl ist ja auch eigentlich eher so der, bei sowas wie Handyhüllen ist der Trend ja auch eher in richtig schlichteren Sachen, so eher irgendwie durchsichtig, schwarz oder weiß gegangen und jetzt vielleicht nicht mehr so ganz knallig bunt vielleicht.
Ich würde sagen, das Ideal of Sweden oder so, trotzdem noch sehr viele verrückte Farben damit drin. drin hat, ja, immer noch ganz gut funktioniert.
Ja, wir hatten damals immer so.
Ich habe ja auch eigentlich fast nie recht.
Ich glaube, das kommt wirklich auf jeden Markt auch so ein bisschen an. Ne? Also wir hatten damals so, die Idee war ja eigentlich, dass man jetzt auch gerade so Frauen angesprochen hat und dass du halt quasi passend zu deinem Outfit eben deine Handyhülle auch gewechselt hast. Und da hattest du dann mit Strasssteinchen mit, ne? Total schön. Aber am Ende, du machst es ja nicht. Also ne, das ist klar, mit Handtaschen machst du es auch nicht. Ich meine, wechsel, also weiß ich nicht, die Frauen müssen die Frauen sagen, ne, wechselt
mal. Marvin, sag doch mal.
Wechselt ihr zu jedem Outfit eure Handtasche? Nee, hat aber so jetzt, also ist halt einfach nicht aufgegangen. Und dann sind irgendwann die Franchiser weggebrochen, dann ist das, war es nur noch Frankreich, wo es wirklich nennenswert groß war. Und dann haben wir auch gesagt, so, ey, dann macht es auch keinen Sinn, in Köln die Agentur sitzen zu haben, die das online macht. Und dann haben wir das natürlich dann wieder rübergegeben nach Frankreich, genau. Und dann wollte ich mich selbstständig machen. So, und also hatte ich dann sowieso schon so ein bisschen nebenbei, hatte auch ein paar Kunden, die ich beraten habe, habe für die auch viel Performance
gemacht. Man muss sagen, deine Kerndisziplin ist Performance-Marketing.
Meine Lieblingsdisziplin,
also, yes. Und das machst du auch wirklich, hast du sozusagen operativ für andere Kunden gemacht, für große Kunden auch.
Genau, genau.
Beispielsweise für?
Also ich habe Kunden gehabt wie den Schäfer-Shop, Deichmann, den Moses-Verlag. So. Also,
also soll ich mir vorstellen, also das ist ja schon...
Ja, aber da eher dann Beratung, also ich habe, stell mal vor, so ein großes Ding hast du nicht, aber da jetzt in der Beratung oder so Projekte übernommen und da beraten, also da jetzt nicht das Performance-Marketing, Gott, ne? Nein, so groß, so viele Hände habe ich dann auch nicht. Nee, aber genau. Und das war total... spannend, aber dann war ja, dann kam tatsächlich Butlers wieder um die Ecke.
Die waren in der Zwischenzeit ein bisschen in Konkurs geraten.
Oder? Zwischendurch, genau, gab es ja diese Insolvenz. Und
haben keinen Weggang nicht überlebt, oder?
Könnte man meinen. So könnte ich es auch verkaufen. Nein, hatte mit mir überhaupt nichts zu tun, aber tatsächlich die geplante Insolvenz. Aber Fakt war, also dass tatsächlich gerade ne, Online-Kollegen, die im Online-Bereich arbeiten, ne, die sind natürlich dann auch relativ schnell, werden die auch angesprochen von anderen Leuten. Und es war schon so, dass dann im E-Commerce-Bereich einfach sehr viel kaputt gegangen war. Und genau, und dann hatte ich erst so ein Beratungsmandat auch da oder ne, habe da auch Performance-Marketing quasi vorangebracht. Aber dann, und dann wurde ich halt gefragt, hey, hast du nicht Lust, wieder einzusteigen?
Da hat der Herr Josten, heißt er?
Auch der Herr Josten, genau.
Hat er angerufen. Hallo,
hier ist Guillaume, genau.
Katja.
Ja, nein. Ja, also.
So ungefähr.
So ungefähr war es, genau. Und also ist ja auch schön, ne? Ist ja auch schön, wenn Menschen wieder mit dir arbeiten wollen. Also ich meine,
das zeigt ja aber auch einfach, dass man schon wirklich gute Arbeit hinterlassen haben muss. Also man könnte ja auch sagen, okay.
Ja, oder sie haben keinen besseren gefunden oder so.
Nein, aber ich meine, man könnte ja auch sagen, okay, wenn man irgendwie in Konkurs geht und sagt, okay, was haben wir irgendwie zuletzt irgendwie geändert? Und dann kommt irgendwie so, ja, okay, die Online-Sparte, die lassen wir wieder beiseite, dann irgendwie zu sagen, so, nee, warte mal, ich ruf mal die Katja an. Das zeigt ja auch, dass du da wirklich solide und fundierte Arbeit hinterlassen hast.
Das wollen wir hoffen. Also zumindest haben die Zahlen haben eigentlich immer offen bisher immer für sich gesprochen. Also von daher, das ist, ja, ich glaube, wir haben immer gerne zusammengearbeitet, tatsächlich. Und genau, und deswegen, mir war das auch wichtig und dann bin ich da wieder eingestiegen und habe aber nebenbei tatsächlich die Agentur weitergemacht.
Dann irgendwie so 4 Tage die Woche bei das und...
Ja, das war ja verschwommen immer, ja, okay. Ne? Welcher Tag. Aber
das war der Plan eigentlich.
Ja, okay. Genau, das war der Plan. Aber klar, wenn du so ein Team da hast, da kannst du natürlich auch schlecht sagen, so, heute ist Freitag.
So. Ich bin weg.
Genau, machst du nicht. Nee, aber genau, dann haben wir das alles wieder so ein bisschen auf die Schiene gebracht. Genau, und irgendwann war das auch vorbei. Nach 2 Jahren wollte ich jetzt dann wirklich komplett auch mal meine eigene Agentur machen. Und genau, gab es halt auch bei Butlers eine Reorganisationsüberlegung.
War ja auch so ein bisschen von vornherein schon auch ein bisschen kommuniziert, dass es jetzt kein Commitment für die Ewigkeit beispielsweise wird, weil du natürlich auch irgendwie an einem Punkt warst, wo... Also du warst ja schon auf einem gewissen Level, sage ich jetzt mal.
Genau, ich wollte halt gerne auch andere Dinge tun auch so. Und wie gesagt, also das, ja, also das war dann so, wie es war. Und dann haben wir uns halt getrennt und ich wollte halt jetzt voll meine Agentur da und yeah, tschakka. Und dann kam aber Corona. Also da kamen eigentlich 2 Dinge. Corona kam und irgendwie ein Headhunter, der mich anrief und sagte so, hey, wie sieht's denn aus, Silkes Weinkeller? Und dann habe ich gedacht, oh, Silkes Weinkeller klingt ein bisschen dröge und so, oh, was ist denn das eigentlich für ein Laden? Und fand es am Anfang auch irgendwie zu klein, so, ne? Und ich dachte, boah, nur Deutschland, Aber genau, aber es war dann schon auch so, dass man gemerkt hat, ne, die Kunden dann hatten dann plötzlich auch, ne, dann waren dann so Projektstopps oder es war nicht mehr so viel.
Also in der Selbstständigkeit dann.
Oder dass man, ne, die Budgets halt einfach reduziert wurden und so weiter. Also waren schon ein paar Sachen, die, wo man schon gemerkt hat, also, oh, da, wo geht denn jetzt die Reise hin? Und dann war ich nicht mutig genug tatsächlich. Dann habe ich gedacht,
Das jetzt weiter durchzuziehen, ne?
ja,
als, oder einfach das als einziges Pferd zu nutzen.
So ja, ich habe dann gedacht, so, ach komm, ey, so ein Verlag und so, das oder ne, der Buddha Verlag, ich meine, ist ja irgendwie auch ein sehr positiver Arbeitgeber und so, irgendwie fand ich das auch cool. Ich habe zwar immer gesagt, ich gehe nie in einen Konzern, aber Silkes Weinkeller ist ja dann auch, ne, ist ja, wir sind ja Mittelständler, ist ja dann auch nur so ein bisschen Konzern quasi. Und habe dann gedacht, auch irgendwie habe ich da, ja doch, irgendwie habe ich da Bock drauf. Und tatsächlich war es so, dass das Silkes Weinkeller, also ich habe dann damals auch das Team kennengelernt und fand die mega sympathisch. Also es war jetzt so von der Unternehmenskultur auch so super familiär. Und das hat mir total gut gefallen. Und das ist immer wichtig, glaube ich. Das ist immer wichtig, dass du in dem, was du tust, dass du, wir verbringen sehr viel Zeit irgendwie im Job. Und ich habe das Glück und ihr, also so wie ich euch kennengelernt habe, auch, wir machen das, was uns Spaß macht, also was wirklich auch ne, uns begeistert und so weiter. Und das ist schon mal
ne, sehr viel wert.
Super viel wert.
Extrem viel wert, ja.
Genau, und wenn man das darf, aber dann muss man halt trotzdem auch gucken, dass man irgendwie sich auch ein Umfeld schafft, wo man eben auch Freude hat, mit den Leuten zu arbeiten. Und das fand ich richtig gut. Und plus, es ist natürlich so gewesen in Corona-Zeit, also ich habe dann da gerade angefangen, dann ging es los und dann ging das natürlich durch die Decke. Ne? Klar, die Leute saßen zu Hause und mussten sich das Ganze schön trinken. Also, los ging's dann, ne? Also wir haben da Umsätze, du musstest ja nur noch auf F5 drücken, ne? Da warst du natürlich gleich King of Kotlet, ne? Weil kommst ne, die Kleine kommt an, ne? Und hoch gehen die Umsätze. Konnte ich überhaupt nichts dafür.
Aber du bist auch direkt dann wieder als Managing Director oder
CEO. Geschäftsführerin.
Da bin ich dann Geschäftsführerin geworden, genau. Und habe mich aber um die Bereiche Marketing, Vertrieb, Service und IT gekümmert. Genau. Und dann haben wir da tatsächlich diese Zeit genutzt, auch um die Infrastruktur so zu bauen, dass die jetzt skalierbar ist. Ja, also weil, ne, dann kamen ja die ganzen Umsätze und so weiter, dann haben wir viel am ERP-System, am Frontend und so weiter geschraubt und haben eben ganz viele Dinge getan, damit wir jetzt auch wachsen können. Und jetzt ist es eben so, das hatte ich ja vorhin erklärt, dass die Zielgruppe bei Silkes Weinkeller halt super limitiert ist. Also ne, in der Nische, also im Premium-Bereich über 10 Euro, sind wir einer der
größten. Das ist so die Grenze, dass er da sozusagen so einfach so metriktechnisch der harte Cut. Alles über 10 Euro, das zählt dann als Premium-Wein und alles dann so zwischen 10 bis 5 ist ein.
Ja, du kannst halt in Deutschland, ich weiß nicht, die durchschnittliche Flasche kostet irgendwie 3 Euro irgendwas. Also die Menschen kaufen. Also wir haben halt überhaupt kein Gefühl für Handwerk in Deutschland. Das ist einfach so.
Für auch so die Qualität der Ware.
Für die Qualität der Ware oder für den Respekt für die Herstellung und so weiter. Und ne, über 80% werden im LEH gekauft, im Discounter. Und der Rest.
80%?
Über 80. Also es sind, ich weiß es jetzt nicht
im
genau.
Im Discounter?
Ja.
Das ist
ja
verrückt.
Und unter 5 Euro. Also wirklich, die Leute kaufen. Also
80% machen Weinflaschen unter 5 Euro.
Über. Also ich weiß, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht die exakte Zahl, aber ja, sind auf jeden Fall über 5, also 85 oder so. Das ist total verrückt. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass, also dann wird man irre. Also kann man sich ja gar nicht vorstellen. So, und dann, wie gesagt, in diesem Premium-Bereich, das ist halt, das sind Leute, die interessieren sich mega für Wein. Also die haben wirklich Weinexpertise, sind zugegebenermaßen hauptsächlich männlich.
Echt?
Ja, über 90% sind Männer bei Silkes Weinkeller und sind auch relativ alt. Also ist auch eine Zielgruppe, die eben sehr spitz ist, aber die eben auch online gerne einkauft und eben gerne guckt, ne, wo man eben auch so exklusive Sachen kaufen kann. Und wie gesagt, dadurch, dass es uns ja schon so lange gibt, wir sind ja gegründet worden, sind von dem Ehepaar Spruch und die sind immer gerne in Urlaub gefahren nach Spanien.
Ja, lustig ist, die eine heißt ja wirklich Silke und genau. Die andere heißt, glaube ich, Peter oder so.
Wolfgang.
Fand ich dann irgendwie lustig. Wie findet man 1998 einen Namen für einen Online-Job? Ich nehme den Namen der Frau Silke und pack hinter, was es ist. Genau. Silke ist Weinkeller.
Genau. Genau so. Und ehrlicherweise, wir haben schon 1000 Mal versucht, den Namen zu ändern, weil wir natürlich hip werden wollten und cool und größer und so weiter. Und die Kunden finden das doof, ne? Weil Silkes Weinkeller kannst du wenigstens merken. So dröge, wie das auch klingt, ne? Das klingt, wenn du irgendwo hingehst und sagst so, ja, ich arbeite bei Silkes Weinkeller, dann stellen die sich ja alle vor, hier so eine kleine Garage irgendwo da in Hintertupfing, ne? Ganz so ist halt nicht, ne? Aber
zwei, drei Leute, die da irgendwie so ein, ich weiß, was du meinst.
Ja, und das ist auch schwierig, weil wenn du jetzt Kooperationen machen willst und so weiter, dann denken die natürlich alle so, was ist denn das für ein Laden, ne? Klar, wenn du dann sagst, ja, wir gehören zu Burda und so, dann ändert sich das schon, aber ist schon, ist nicht so ganz so einfach, auch jetzt da irgendwie was aufzubauen. Und dann haben wir halt Meravino gegründet, damit wir eben jetzt eine größere Zielgruppe auch ansprechen können. Genau.
Wie war denn vielleicht so ein bisschen, bevor wir uns ein bisschen mehr so Richtung Wein, und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, wo man sich bestimmt auch noch einige Minuten drin verlieren kann, weil ich es so extrem interessant finde, wenn man es aber nochmal vielleicht sozusagen, jetzt haben wir sozusagen den letzten Step in deiner Karriere, sage ich mal, sozusagen auch eingefangen. Wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen so retrospektiv, heißt das Wort, glaube ich.
Richtig.
Ausgesprochen. Herzlichen Glückwunsch, das erste Mal habe ich es geschafft.
Yeah.
Einfach so ein bisschen betrachtet. Es ist ja einfach so 20 Jahre, da hat sich auch einfach sozusagen technisch, wie Marketing funktioniert, auch so Performance-Marketing einfach extrem viel verändert. was, wie würdest du selber so ein bisschen so diese Veränderungen beschreiben oder wo waren diese Veränderungen irgendwie am intensivsten? Ist es dann wirklich irgendwie so dieses Performance-Marketing gewesen, wo einfach alles, also wenn ich mir vorstelle, wie habt ihr irgendwie das erste Mal Performance-Marketing irgendwie in den 2000ern gemacht und wie man jetzt Performance-Marketing macht, das müssen ja zwei verschiedene kompletten Welten sein. Wie hat sich so E-Commerce deiner Meinung nach oder von deinem Gespür her einfach so grundlegend verändert? Was waren so die wichtigsten Meilenpfeile, also Pfeiler so in dieser
Entwicklung? Ja, das wollte ich gerade aussagen. Gibt es da irgendwelche krassen Meilensteine, wo du sagst, hier, keine Ahnung, 2006 ist das dazugekommen und das war irgendwie das
Facebook 2.8.
Game Changer, ich weiß es nicht.
Meta-Werbekonsole 2.9.
Also in meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich so gewesen, dass wir, also diese großen Player, die gab es ja dann schon relativ früh, ne, die Googles und so weiter dieser Welt. Und früher fand ich, was wir gemacht haben, wir haben natürlich die Kanäle alle einzeln gesteuert. Also weil einfach dieses Customer Journey Denken, dass man, ne, und dieses ganzheitliche Touchpoints, sowohl in Kanälen als eben auch in Online-Kanälen als auch Online-Offline-Kanälen oder eben auch Customer Lifetime Betrachtungen, das haben wir damals nicht gemacht. Also, und ich hätte auch nicht gewusst, wie wir das hätten messen sollen und wie wir das hätten quasi einordnen sollen. Klar, Google Analytics kam dann irgendwann und alle haben irgendwie Google Analytics benutzt. Ich meine, der ein oder andere dann auch mal irgendwie ein anderes Tool. Aber so grundsätzlich kam ja dann auch in, ne, so 2005 oder 10 und so, ne, wurde das ja auch immer besser mit der Messbarkeit. Und dann hat sich ja die Art und Weise, wie man an Marketing, an diesen Marketing-Mix, also es gibt ja immer diesen traditionellen Marketing-Mix, ich meine, fängt halt jeder irgendwie mit an, ne, da machst du Affiliate und Google und Facebook und also so das Klassische, ne, Preissuchmaschinen und sowas. Damit fängt man dann an, dann guckt man halt, welches Produkt verkauft man gerade und welcher Kanal funktioniert am besten und versucht das dann auch gut auszusteuern. Und jetzt ist es ja eher so, dass man halt echt überlegt, so, okay, erstmal fange ich mit dem Bottom-Funnel an, die Leute, die eben wirklich gerade kaufen wollen, ne, dann gehe ich auf solche Kanäle und baue die. Und das so haben wir zum Beispiel auch bei Meravino gemacht, ne, also als wir gestartet sind. Meravino macht jetzt auch schon siebenstellige Umsätze, ne, also das ist jetzt nicht ganz klein. Das war total wichtig, dass wir eben das erstmal wie so ein klassischer Online-Händler machen, dass man eben wirklich sagt, okay, man macht erstmal die Googles dieser Welt und die Facebook-Werbung dieser Welt und eben auch weiß. Und ich glaube, das ist halt ein großer Vorteil, wenn man eben dann doch schon so alt ist, so eine alte Häsin sozusagen, dann, ne, dass man schon im Maschinenraum quasi groß geworden ist, dann hast du auch ein ganz anderes Gefühl dafür, wie ein Kanal den anderen Kanal irgendwie auch beeinflusst. Und das wird jetzt wieder wichtiger, weil du jetzt wieder weniger tracken kannst. Also jetzt, ne, jetzt mit Consent Layer und mit diesen ganzen Einschränkungen, Cookie und serverseitiges Tracking und tralala, merken wir ja, dass es werden ja dieser Teil der nicht trackbaren User wird ja immer größer. Und das macht es natürlich unfassbar schwer, da dann auch sinnvoll irgendwie Geld auszugeben. Aber und deswegen, also was wir halt bei Meravino und Silkes Weinkeller extrem machen, wir unterscheiden schon zwischen Bestands- und Neukunden. Mhm. Bei Wein ist natürlich cool, ein cooles Produkt, weil du trinkst es aus und dann brauchst du neu. So, ne? Ist jetzt nicht wie ein Kühlschrank, den du nur irgendwie alle 10 Jahre kaufst, sondern Wein, ne, je nachdem, wo du dich gerade befindest in deinem Weinlebenszyklus, brauchst du halt regelmäßig. Und wenn du dann den schon mal drin hast in deiner Mühle und du machst gutes Bestandskundenmarketing, also gutes CRM, ne, gute Segmentierung, gute Personalisierung, wirklich gute Angebote. Und ich glaube, also Silkes Weinkeller macht ungefähr 85% mit Bestandskunden. Ich glaube, da sind wir wirklich gut, also weil wir einfach diese Erfahrung und diese, ne, Verbindung mit den Winzern und dass wir eben auch wirklich, also viele Angebote sieht ja, sag ich jetzt mal, der normale Kunde jetzt, der erst mal auf die Seite kommt, sieht er ja gar nicht. Weil diese Bestands- oder diese Stammkundenangebote gehen halt wirklich an die Kunden. Ne, da kannst du dann eben eine Vorbild, also was weiß ich, Wein aus einem bestimmten Ausbau, bestimmte Sache kannst du halt vorbestellen, so, ne? Und das machen die auch. Und das ist total, total interessant. Und das hilft natürlich, umso größer dein Bestandskundenmarketing oder dein Bestandskundenanteil ist, umso mehr Marketing kannst du dann natürlich auch für die Neukunden wieder ausgeben.
Das ist dann so historisch auch so ein weiterer Game Changer zu sagen, in dieser 20 Jahren E-Commerce-Entwicklung gewesen, so diese noch klarere Möglichkeit, in Bestandskunden und Neukunden zu unterscheiden und das dann sozusagen für sich auch zu nutzen.
Ja, auch diesen Fokus auf die Bestandskunden. Ich glaube, also als wir angefangen haben, haben wir überhaupt nicht auf Bestandskunden geguckt. Wir haben immer nur auf Neukunden. Wir haben uns tot optimiert, wenn es um Preisvergleiche ging. Wir haben uns tot optimiert, wenn es um, also wir haben wirklich auf Preis war wirklich immer das Kern, ne? Promo, also immer flashy hier, ne? Promo hier, Promo da. Und so haben wir unsere Umsätze damals auch bei Pixmania, so ist Pixmania groß geworden, ne? Weil wir waren die günstigsten. Oder wir haben eben auch viel innovative Businessmodelle entwickelt. Wir haben zum Beispiel mit als erster White Label gemacht. Wir haben in Deutschland für Neckermann, wenn das noch jemand kennt, der dicke Katalog, alle Camcorder und Digitalkameras kamen damals von Pixmania aus Paris. So, das hat ein deutscher
Kunde. Die habt ihr gebaut oder was?
Nee, wir haben die verkauft. Ja, ja. Also wir hatten die, aber wir haben.
Aber die waren ja dann gelabelt sozusagen für die.
für eine Kamera? Nee, da war ja dann im Katalog, war dann eine Sony-Kamera abgebildet, die Kunden haben das bestellt und die Bestellung ging dann zu uns rüber und wir haben dann direkt geliefert.
Ach so, bei, ah, okay, so White Label.
Als White Label, als Schrott jetzt.
Ach so, ich dachte gerade sozusagen als Fremdfertigung,
genau.
White Label.
Also deswegen waren wir in Deutschland auch recht groß, aber eben nicht sichtbar. So, ah, okay. Aber das gab es ja damals noch nicht. Oder so Dropshipping für Ebay-Händler, das haben wir relativ früh gemacht, ne? Also weil die kleinen Ebay-Händler, die hatten jetzt den Cash auch nicht, um jetzt quasi Ware einzukaufen und dann zu versenden. Also haben die sich ums Marketing gekümmert und wir haben dann eben die Endkunden geliefert. Also will sagen, das war schon immer so, dass du dich immer wieder neu entdecken musstest. Du musstest immer irgendwelche neuen Businessmodelle entwickeln. Genauso wie eben bei Butlers dann dieses Augmented Reality oder der Videoverkauf oder solche Geschichten. Das mag nicht immer der Umsatzbringer sein, aber bei dem einen ging es eher um Markenbildung und um Kunden. Ne,
Zufriedenheit
oder Fokus, ne, ja. Dass man denen sagt, hey, wir nehmen das ernst und sehen eure Bedürfnisse. Und bei anderen Sachen muss man halt gucken, okay, wie kann man das auch für Partner am einfachsten quasi umsetzen. Und so, genau, und so ist es jetzt eben auch in der Weinwelt. Also wir sind ja jetzt quasi in dieser KI-Welt auch angekommen und so. Das finde ich total spannend, ne? Technologie, ich finde das mega, was da alles so möglich ist. Und klar, gibt es jetzt auch, wir haben jetzt mega Projekte da in der Schublade, wo wir sagen, okay, damit wollen wir dann eben auch rausgehen und auch ein bisschen dieses Weinmarketing auch revolutionieren und sagen, okay, auch mal andere Angebote machen. Weil das ist natürlich ein sehr tradierter Markt auch, ne? Also gerade wenn man jetzt so denkt, die stationären Weinhändler oder so, die sind schon auch ein bisschen so, oh, online, boah, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber ehrlicherweise, könnte ja auch mal überlegen, was kann man denn gemeinsam machen oder ne? Welche Vorteile bringt ihr dann mit zum Tisch und was können wir dann vielleicht liefern und so. Und da gibt es, glaube ich, echt Ansatzpunkte. Das ist so ein bisschen wie, ne, jeder von uns geht doch gerne mal in den Buchladen und geht mal stöbern oder so. Und trotzdem kaufen wir irgendwie alle bei Amazon. Also oder?
Also kommt ja immer. Wenn ich im Buchladen bin, aber ich bin da auch wirklich nur einmal im Jahr, dann kaufe ich auch ein Buch im Buchladen.
Nein, kaufe ich auch. Aber trotzdem kaufe ich.
Nein,
ich meine beide Wege. Ich kaufe auch im Buchladen. Aber ich will sagen, zu anderen Zeiten.
Ich weiß. Ich fand es gerade nur so lustig. Tut mir leid.
Nein, ich lasse mich da nicht beraten und kaufe es dann bei Amazon. Nein, so gemein bin ich nicht.
Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal Silkes Weinkeller ausklammern, war so für dich die spannendste oder vielleicht auch beste Position, wenn man das so ganz böse formulieren darf.
Darf man das überhaupt positionieren? Nicht, dass er, wie heißt nochmal der Gründer von Burda? Herbert Hubert?
Hubert. Also der, nein.
Ja, die kannst du ja auslassen. Also ich kann mir mal Silkes Weinkeller aus der Station vorher.
Ach so, also, da bin ich auch gerne und die sind auch toll. Aber ich hatte immer nur tolle Kollegen und tolle Chefs und tolle Arbeitgeber. Und
was hat dir vielleicht am meisten Spaß gemacht?
Ich fand das Startup-Leben am besten. Das war zwar immer das Stressigste. Pixmania, ja. Das war das Stressigste, aber da hast du halt immer den größten Impact gehabt. Ne? Egal, also an der Schraube gedreht und sofort gesehen, was passiert ist. Und natürlich war das auch nicht so reguliert, wie es jetzt ist. Ne? Damals war das so, das waren die goldenen Internetseiten. Du hast eine Webseite online genommen, du konntest Sachen ausprobieren. Und heute ist es halt wesentlich komplizierter, mal Dinge an den Start zu bringen. Und das wäre auch so mein, ne, also auch an die heutigen Gründer oder auch Startups oder so, und das, dieses Machen und nicht so Angst haben. Ne? Wenn ich mir heute diese Ängste, die man heute hat, was könnte alles schief gehen, so, das hatten wir damals nicht. Und deswegen sind eben viele Dinge und viele Projekte auch geboren. Und ich glaube, wenn ich diese Unbeschwertheit nochmal hätte, weil mir die Erfahrung fehlt, dann würde ich das, glaube ich, das fand ich ziemlich cool eigentlich. Es hat auch Spaß gemacht.
Hättest du, wenn man so, du jetzt wieder so in 2003 oder so, so erster Touchpoint so zum E-Commerce oder 2005, wo das erste Mal so ein paar Sachen funktioniert haben, hätte man sich so ausmalen können, dass das so die Realität ist, in der man jetzt ist? Weil man fragt ja jetzt beispielsweise auch in unserer heutigen Sicht so, was ist so in 25, 30 Jahren? Man weiß es ja eigentlich gar nicht. Man hat irgendwie so ein paar Optionen. Hätte man das damals so für die konsequente Entwicklung dahin gehalten? Oder bist du jetzt auch überrascht, dass es irgendwie technisch doch dann irgendwie einfach auf dem Level angekommen ist, weil du hast gerade auch irgendwie selber die goldenen Zeiten genannt. Goldene Zeiten sind ja auch super Zeiten, sage ich jetzt einfach mal, dass das sozusagen.
Das ist ja dann irgendwann auch wieder zusammengebrochen, ne? Als es dann eben nicht mehr so einfach war und wo dann eben plötzlich auch nicht mehr so viel Geld im Markt war und diese, ne, die Firmen nicht mehr so schnell so groß geworden sind.
Also beispielsweise auch sowas, dass jetzt dann irgendwie der Preis eigentlich durch viele andere Sachen bekräftigt werden kann, dass er höher ist als anderes. Weißt du, ich meine, also es ist so, ja. So grundlegende Sachen, die sich so krass verändert haben, oder ist es einfach gerade einfach zu einfach gedacht von mir, dass es.
Ich glaube, man kann natürlich immer zu dem Zeitpunkt X nicht wissen, was in der Zukunft kommt. Ich finde es halt super spannend. Ich glaube, in der E-Commerce-Branche ist es immer so gewesen, dass wir uns die letzten 15, 20 Jahre immer gesagt haben, so, oh, das wächst und so. Wir sind in der richtigen Branche, Wachstum, Wachstum. Jetzt ist das erste Mal auch, ne, wo man sieht, dass E-Commerce rückläufig ist. Ich glaube, das ist ein Schock tatsächlich, also auch jetzt für Menschen wie mich, wo ich denke so, hä, was? Keine Normalerweise, ne, du siehst ja immer die Statistik, es geht immer nur nach oben. Und jetzt sind wir alle in einer Situation, wo es eben nicht mehr so einfach ist, wo der Markt einfach total ja, in Bewegung ist und die Kunden sehr kaufzurückhaltend sind, auch nicht mehr so viel Geld haben, nicht mehr so viel ausgeben wollen. Und die Kosten explodieren. So, ich glaube, das ist eher so, man denkt dann, glaube ich, nicht so in die Zukunft, dass man sagt so, sondern, also ich bin überrascht, dass wir jetzt, also dass das so schnell so ein Sockel erreicht ist. Es wird wieder weitergehen, bin ich mir sicher, also gerade mit KI und der ganzen Technologie und alles, was so kommt und irgendwann sind wir auch durchs Tal der Tränen durch, hier mal mit den ganzen Krisen, bin ich mir auch hundertprozentig sicher. Und ich glaube, das kann eine gute Chance auch sein, aber das wird immer weitergehen, aber wie es weitergeht, das wissen wir halt nicht. Und ich glaube, man muss halt irgendwie neugierig bleiben und das ist total wichtig und nicht irgendwie so Angst haben. Also jetzt ist man ja auch selber in so einem Alter, wo man sagen könnte, so, ja, ihr seid ja noch junge Leute, so, ne,
die neuesten. Ich verwalte jetzt einfach mal so ein bisschen, das könnte
genau. Ich
jetzt auch sagen.
Genau, jetzt habe ich das alles irgendwie, und das darfst du halt nicht, ne, also ich beschäftige mich echt jeden Tag irgendwie ein bisschen mit KI so, also, ne, klar, ich werde jetzt nicht bei Midjourney für uns jetzt die Banner bauen oder so, aber du musst ja wenigstens wissen, was möglich ist, damit du den Leuten irgendwie die Möglichkeiten schaffen kannst, damit sie es machen können. Und ich glaube, das ist halt einfach diese Neugierde, dass man die halt immer noch hat und sagt, okay, oh, zeig mir das doch mal, oder, ne, oder wir hatten über Social Media, ne, also ganz ehrlich, ich kapiere es halt einfach teilweise nicht, also ne, TikTok, also nicht, dass ich das technisch nicht kapiere, aber ich kapiere halt einfach die Generation, die das nutzt, nicht, also ich verstehe einfach nicht, hä, wie jetzt dieser Brand Beef und what, so, weißt du, ich verstehe das nicht und auch da muss man, glaube ich, irgendwann mal sagen, so, okay, das ist auch nicht mehr meine Welt, ne? Und dann hol dir Leute, die das können und lass die machen, so, ne? Und das ist halt einfach. Und ich glaube, das fällt manchmal den Leuten oder gerade so ab einem bestimmten Level und auch ab einem bestimmten Alter vielleicht auch ein bisschen schwer, auch mal zu sagen, so, okay, die Welt dreht sich weiter und ich bleibe ich dran und höre mir auch die jungen Menschen mal an und nehme das auch ernsthaft auf, was ich da höre. Aber eben auch zu sagen, so, okay, das werde ich nicht mehr checken. Dann lass die doch mal machen. Und, ja. Das ist eigentlich ganz schön zu sehen, so.
Finde ich gut.
Dann lass uns doch mal zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee, ein Bierchen, von mir aus auch gerne ein Vino trinken?
Ein schönen Luganer?
Oh, da gibt's so viele Leute. Also ich würde natürlich so jetzt klassisch, würde ich jetzt sagen, der Jeff Bezos oder, ne, oder whatever, Steve Jobs oder so, ich glaub, ne?
Jeff Bezos hat auch schon den Preis für die meisten Nennungen hier erhalten.
Wahrscheinlich ja, ne? Also einfach, weil es spannend wäre, ne?
Gestern erst.
Wie machst du, also, ne, so Kundenorientierung, Innovation, immer weiter und so weiter. Und das ist mega interessant. Würde ich total cool finden. Ich fände es auch cool, mir mit was weiß ich, Michelle Obama oder mit Frau Merkel oder so, einfach mal starke Frauen.
Das war auch mein erster Call. Angela Merkel war mein erster Call.
Ja?
Ja.
Ja, siehst du? Also fände ich auch mal total spannend, um einfach, ne, wie schaffen die das, mit Menschen zu sich zu connecten und ne, sich durchzubeißen und auch irgendwie so da ihre Themen zu finden. Das fände ich ganz spannend, aber ich fände es zum Beispiel auch super cool. Also stell dir mal vor, du könntest einen Kaffee mit dem KI-Chef vom amerikanischen Geheimdienst trinken oder so. Weißt du? Das wäre doch cool. Oder mal mit so einem TikToker, der irgendwie 40 Millionen Follower hat oder so. Oder
das kriegst du ja bestimmt nur irgendwie hin.
Ja, ich kenne aber keinen, aber oder der, also niemanden, der mit mir einen Kaffee trinken will.
Da muss wirklich zwei Kenner mal eine Reinverkostung machen und ein paar Leute einladen.
Ja, also, würde ich auch. Wie gesagt, wir wollen ja jetzt, ne, Meravino, ich sag, also, ne, alle, die es hören, wir machen ja mit Meravino, wollen wir ja jetzt, wir nennen es Wine-Tainment, weil tatsächlich ist das ja total unspannend, das, was wir jetzt aktuell machen. Ne? Wir machen jetzt klassisches Online-Marketing und so, und ja, Preis und ein bisschen Marketing-Mix und Banner hier und da und so und Markenaufbau auch. Aber eigentlich geht es ja darum, dass die Leute sich mit dem Thema Wein irgendwie unterhalten fühlen wollen. Also, ne, es geht um, also da, so, da geht da ja auch der Trend hin, ne? Sehen wir jetzt hier bei den Temus dieser Welt und so weiter. Die Leute wollen bespaßt, bespielt werden. So. Also Gamification ist ein Thema, Personalisierung ist ein Thema, Video ist auf jeden Fall ein Thema. Vielleicht auch hier so Live-Shopping, solche Themen. Also wirklich, dass sie, wie gesagt, wir nennen es Wine-Tainment, haben noch nicht so richtig den Durchblick, wie macht man es jetzt eigentlich. Aber wenn da irgendwie Leute sind, die Ideen haben und sagen so, hey, ja, cool, ich hab, ne, sind wir total offen, ne? Also wir schicken eurer WG auch jede Woche ein Weinpaket, wenn ihr uns den Content generiert, damit auf diversen Plattformen, dann machen wir. Also will sagen, ne, können wir ja nicht wissen. Also, aber wie, was bei den jungen Leuten jetzt funktioniert. Und dementsprechend, also wir suchen da echt immer auch Partner und sagen, ey Mensch, ne, habt ihr Ideen? Wie kann man das Ganze dann denn umsetzen? Weil am Ende des Tages, wie gesagt, ist es total unspannend, jetzt 10% auf Primitivo und 2 für 3 Lugana Promo zu machen. Ja, aber weißt du, wie ich meine? So, ne? Es ist ja schon so, du willst eine Marke aufbauen, du willst irgendwie Lifestyle verkaufen, du willst anders bezogenes Trinken begleiten, ne? So. Und das soll auch ein bisschen Spaß auch machen. Mhm. Und wie gesagt, die Zielgruppe ist ja nun mal jünger und hat auch Freude irgendwie. Und den würden wir halt gerne begleiten mit Wein. Und gerne auch alkoholfreien Wein. Ne? Es gibt ja auch 1000 Trends, die jetzt auch, es muss ja nicht immer...
Muss ja nicht immer Suff sein.
Nee. Wie groß ist der Weinmarkt oder vielleicht auch für alkoholfreie Weine denn generell so in Deutschland, wenn das jetzt gerade der Hauptverkaufspunkt ist? Also du hast ja eben gesagt, ihr habt irgendwie eine Zielgruppe bei Silkes Weinkeller von 1 Million.
Genau,
bei mir. Finde ich aber schon viel, so vom Gefühl.
Ja.
Früher finde ich, hört sich schon echt viel an.
Ja. Premium-Weine?
Für Premium, also das Ding ist, ich mache ja keine Scheu draus, wie ich trinke. Ich tue gerne mal so, also ich weiß, dass ich einen Lugana mag und ich weiß, dass ich so 1, 2 Weißweine, die ich auch noch lecker finde, aber ich habe halt gar keine Ahnung von Wein und ich glaube, so geht's eigentlich recht vielen. Also
ja, du bist der Meravino-Kunde und die Meravino-Kunden sind ja tatsächlich 7,5 Millionen. Also das ist ja viel größer. Okay. Und das Coole ist ja, das haben wir ja noch gar nicht besprochen, das ist, die Sache ist ja, dadurch, dass wir ja zum Burda-Konzern gehören, haben wir die Zielgruppe tatsächlich mit den Burda-Medien-Marken auch entwickelt.
Also, aber da ist doch beispielsweise auch Playmobil dabei.
Ja, da machen wir jetzt keine Werbung.
Okay.
Das, nein. Okay. Also Kinder,
du nur jetzt einen alkoholfreien Wein.
Ja, da gibt's ja auch so. Kinder, ja,
okay. Vielleicht für die verzweifelten Eltern oder so, aber nee. Das machen wir nicht. Aber wir machen auch keine Sport und so Events, das war also wirklich nicht. Also ich finde hier, ne, auch diese, da sind wir auch ehrlicherweise, das finden wir auch total wichtig, ne, diese Prävention-Geschichten und so. Und auch Aufklärung über Alkohol, mega wichtig, ne, weil es bei uns auch eben nicht ums Saufen geht, sondern wirklich um Genuss. Also wirklich wichtig. Tatsächlich, aber an sich, ja, die Zielgruppe.
Ist ja riesig dann.
Ja, die ist riesig, aber eigentlich die Idee ist ja, dass man mittellangfristig auch die Burda Medien quasi nutzen kann, um diese Reichweite aufzubauen. Das Ding ist halt, wir haben das am Anfang probiert und sind da so ein bisschen auf die Nase gefallen, weil wir das unterschätzt haben, dass du eine Customer Journey, du kannst sie nicht abkürzen. Also egal wie groß du bist, ne, ob du das jetzt über einen Fokus spielst, über Freundin spielst oder so, die Leute müssen trotzdem irgendwie auf deine Seite kommen. Wenn sie auf der Seite sind, dann kaufen die auch, das ist kein Problem. Aber die lesen die Artikel, die lesen den Content und finden das auch total gut. Aber dieser Sprung quasi, also Printanzeige ist nochmal schwieriger, aber so, oder aber auch Artikel online, dass sie halt bis auf die Seite kommen, der Weg ist tatsächlich noch lang. Und dann kommen wir wieder zum Performance-Marketing, dann brauchst du die Customer Journey. Und dann musst du das eben wirklich auch, dann brauchst du die Google-Anzeigen, die Leute wieder mitnehmen. Mhm. Dann brauchst du die Banner, dann, ne. Jetzt ist es bei Wein echt schwierig mit Werbung, weil du natürlich sehr viele Restriktionen hast. Du kannst, mit Zielgruppen, Ansteuerung und so, kannst du nicht ganz so gut und agieren wie in anderen Bereichen, weil du einfach immer diese Restriktionen mit Alkohol hast. Und Jugendschutz und so, was ja auch richtig ist, und eben auch Retargeting kannst du nicht unendlich machen. Also es gibt ein paar Kanäle, wo das geht, aber eben nicht bei Facebook oder so können wir jetzt kein Retargeting machen, was schade ist, aber das ist halt so. Und damit, das ist dann eben auch so eine Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und dann ist natürlich die Überlegung, ja, okay, müssen wir dann immer nur Wein verkaufen oder wollen wir einfach mal andere Produkte mit ins Sortiment, und dann, um die Leute mal auf die Seite zu holen oder so. Und dann musst du dich halt wieder neu erfinden, ne? Oder überlegst du dir dann halt irgendwie mal wieder zu internationalisieren oder. Und ich glaube, und das ist halt das Coole eigentlich, ne? Und jetzt muss man sich mal überlegen, Burda, Riesenverlag, aber die fördern Unternehmertum, haben sie schon immer, ne? Das ist wirklich die DNA von Hubert Burda natürlich, und aber auch von allen, von diesem, vom Vorstand und so weiter. Und dass die einem die Chance geben, so eine Firma dann auch wieder oder so eine Marke zu gründen und das aufzubauen und da zu investieren und zu sagen, hey, wir glauben an euch. Wir sind, ne, das gallische Dorf da oben im Bergischen, ne? Das kleinste Licht am Baum, dass sie sagen, hey, klar, macht das doch. Wir unterstützen euch dabei. Mega. Und ich glaube, da so eine Chance zu haben, dass man auch in so einem, ja, also auch gerade bei Burda,
Kosmos.
Ja, in so einem Kosmos, aber auch wahrgenommen wird und sagt wird, hey, wir glauben da dran, weil ihr hier einen Business Case auf den Tisch gelegt habt, der irgendwie, ne, klar, da hast du natürlich die ganzen Controller im Nacken, die da drauf gucken und die wollen jede Linie, wollen die erklärt haben. Aber ist auch richtig so, weil dann musst du dir auch Gedanken machen, so, ne, wie soll es denn da weitergehen? Und ehrlicherweise, wir sind jetzt aktuell an so einem Punkt, wo wir wachsen tatsächlich. Wir sind, also, und ich weiß, der Markt ist.
Was ist dann so eher 3% im Jahr, oder ist das schon irgendwie, weiß ich nicht, Wachstumsrate von irgendwie über 10 möglich bei so einem Thema?
Ja.
Über 10?
Ja.
Ja,
ja, weil du halt, ja klar, weil
ich
du
weiß ja nicht. Also, ja, doch, na ja. Nur weil du jetzt eben auch beispielsweise meintest, irgendwie beispielsweise die Zielgruppe ist irgendwie auch recht schwer zu greifen, beispielsweise bei der einen, bei dem Premium-Segment, wo sie dann noch kleiner ist, beispielsweise.
Ja, aber es gibt halt immer noch Hebel, irgendwas zu tun und der Markt ist rückläufig. Also der Markt ist ungefähr bei minus 5 aktuell. Mhm. So, und das heißt, deswegen ist es natürlich noch viel, viel, sind wir natürlich noch viel, viel dankbarer, dass wir wachsen, so, ne? Und ja, klar wachsen wir, aber natürlich auch, weil wir jetzt eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Aber das Ding ist ja schlau gemacht eigentlich. Also dürfen wir nicht über uns selber loben, aber irgendwie ist es schon schlau gemacht, weil wir natürlich jetzt mit Meravino, das läuft ja alles unter der Silkes Weinkeller GmbH. Das heißt, wir haben zwar zwei Marken, aber du kannst die Kunden weiterentwickeln. Das heißt, du holst dir jetzt die jungen Kunden und du kannst die dann aber zu Silkes Weinkeller Kunden machen, wenn du die richtigen Segmente bildest. Und das ist natürlich cool. Da kannst du.
Wie schwierig ist denn das so ein bisschen, also sozusagen die Acquisition ist ja auch immer so ein bisschen, also wie kommen die Leute so beispielsweise auf die Seite? Das ist ja okay, das ist jetzt dann recht verständlich geworden. Gute Werbeanzeigen, die Customer Journey ist recht lange, bis die Leute überhaupt mal erstmal auf die Seite kommen. Mhm. Aber wie kriegt man es denn überhaupt hin, so ein sensitives Produkt beispielsweise, wie so ein Wein oder wie so ein Weißwein? Also es gibt ja entweder meistens, die trinken Weißwein, die trinken Rotwein. Wie komme ich denn irgendwie erstmal dann irgendwie auf dem Shop zurecht oder wie finde ich überhaupt erstmal irgendwie das richtige Produkt, wenn ich irgendwie auf den Shop komme und da gibt es dann irgendwie, weiß nicht, 1200 Weine. Und auch irgendwie, weiß nicht, bei Meravino gibt es ja auch einige etliche Weine, sage ich jetzt einfach mal, wo man sich dann irgendwie auch fragt, so ein bisschen so wie kriege ich jetzt so ein bisschen verstanden, was mir überhaupt taugt, so ein bisschen, also wie kriegt man sozusagen auf dem Online-Shop hin, dass dieser auch irgendwie in der Lage ist, mir das richtige Produkt zu vermitteln, so ein bisschen.
Und vielleicht, um da noch anzuschließen, wie viel wird denn da gekauft? Also ist das dann eher so, dass irgendwie Leute 5 verschiedene Weine ausprobieren oder wenn sie wissen, okay, ich will genau den Wein jetzt bei Meravino haben, dann 6 Flaschen reinlegen, weil am Ende... Egal, wie teuer der Wein wird, das ist ja wenn es nur eine Flasche bleibt, für einen durchschnittlichen Warenkorbwert irgendwie kein gutes E-Commerce-Produkt mit dann 15 Euro oder was auch immer.
Absolut, absolut.
Da müssen ja schon ein paar Flaschen zusammenkommen, damit sich das halt irgendwie lohnt.
Das stimmt, und da sind die Zielgruppen aber auch komplett unterschiedlich so, ne? Also erstmal wichtig ist natürlich, du brauchst eine gute Navigation, du brauchst eine gute Suche, das brauchst du aber in jedem Shop. Also, ne, das sind so die Hygienefaktoren, die braucht man auf jeden Fall. Wir haben Dynamic Yield im Einsatz tatsächlich als Personalisierungstool und sind da auch ziemlich gut im Austausch, ne, verschiedene Strategien auszutesten mit den Recommendations und so weiter, wie unser dieses Upselling und so weiter. Und es ist so, dass bei Silkes Weinkeller ist der Warenkorb klar über 100 Euro. Also der ist immer, ne, und da hast du, natürlich gibt es auch Probierpakete und die Leute probieren Dinge aus, aber da hast du viel öfter diese 6er-Flaschen-Logik. Bei Meravino wollen die Leute ausprobieren. Also da ist es viel wichtiger, dass wir Landingpages haben, dass wir die Leute halt abholen, ne, dass wir, was weiß ich, die 5 besten Weine zu Käse oder die 5 tollsten Weine für den Mädelsabend oder. Mhm. Und dass du sie darüber dann quasi halt...
Damit machst du dich in 5 Minuten richtig blau.
Nein, Schwarz. Nein, das wollen wir nicht.
Naja, ich weiß, nein. Nur beim Meravino vielleicht.
Nein. Ja, aber nee, also aber dass man halt wirklich, wie gesagt, dann eben in diesen Themenwelten denkt, ne? Und dann die Leute dann auch quasi auch über den Kanal oder den Traffic auch direkt auf die Seiten. Also wir haben gar nicht so viel, also ich war dann am Anfang selber überrascht, dass wir viel, viel Traffic auf die Bestseller-Seite leiten und nicht auf die Homepage. Und wir lassen das immer wieder gegeneinander testen und es ist irre, dass jetzt zum Beispiel bei Silkes Weinkeller, weil die Leute einfach, das Produkt, es geht immer ums Produkt. Deswegen siehst du auf den Bildern auch selten Menschen. Also du siehst maximal meine Hand oder so. Oder diese Nase immer. Ich weiß nicht, ob das jemand, dieses Logo, ich habe das nach 3 Jahren nicht kapiert, ich habe immer gedacht, das ist der Wein, der eingegossen wird. Das ist eine Nase, ne? Also mit Füßen und Nasen habe ich es jetzt nicht so. So, aber egal. So, das ist halt das Logo. Und die Sache ist halt, und du siehst da, deswegen siehst du auch, du siehst da keine Menschen. Es geht immer ums Produkt, ne? Fokus auf das Produkt, weil das sind Experten, das sind Leute, die sich für Wein interessieren. Und dann hast du bei Meravino, da sieht man halt immer, also da sieht man halt Menschen in Anwendung.
Anlässen, so ein bisschen so.
Genau, in Anwendung, also ne, feiern. Nicht zu viel Menschen, wir haben auch festgestellt, dass abends Menschen
zusammensitzen, so ein bisschen mit Freunden, so ein bisschen.
Ne, wir haben am Anfang hatten wir sehr, sehr viel immer so wirklich viele Menschen abgebildet, wollen die Menschen gar nicht unbedingt. Also jetzt sind wir eher so ein bisschen so auf diese Instagram-ig mal von hinten so und vor dem Sonnenuntergang und so. Ist total verrückt, wie Menschen reagieren auf, ne, irgendwie. Und das Coole ist ja, das finde ich auch immer total lustig eigentlich, dass wir ja alle immer irgendwie uns jünger einschätzen, als wir sind. Deswegen, wenn man jetzt unsere Werbung sieht, dann denkt man immer so, oh, wie Zielgruppe 30 bis 50, so, hä, ihr seid doch viel jünger. Aber das liegt einfach daran, dass jeder ja immer am liebsten im Kopf denkt, aber ich bin ja jünger. So im Kopf ist man ja immer jünger, ne? Man schätzt sich ja selber immer viel, viel jünger ein. Und deswegen, klar, ist es von den Menschen, die man sieht, auch sehr viel jünger und sehr viel Instagrammiger vielleicht, wenn man so will. Genau.
Was ist denn dann vielleicht jetzt noch das Ziel, also wo sollen sich Meravino oder vielleicht auch Silkes Weinkeller in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren hinentwickeln? Kommt noch irgendwann eine dritte Marke dazu, weil ihr euch denkt, ey, wir erschließen noch irgendwie eine weitere Zielgruppe oder was sind so die Aussichten?
Also wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt für Silkes Weinkeller und auch, also Silkes Weinkeller ist quasi, auch, da hängt halt der B2B-Arm quasi mit dran. Da gibt's ein paar schöne Projekte. Ob die funktionieren werden, das werden wir sehen. Also, aber wir sind ziemlich aufgeregt. Genau, und für Meravino, also wir haben ja extra mit Meravino eine Marke gesucht, die halt international auch nutzbar ist. Also ne, Meravino versteht auch jeder gleich, es geht um Wein irgendwie.
Ja, das stimmt, das bei Silkes Weinkeller natürlich.
Das ist total schwierig, ne? Der Franzose, der kriegt da irgendwie da
also die Zunge. Frankreich ist doch für so ein Modell wahrscheinlich eh voll schwer, oder? Also ich stelle mir ja, so, die Franzosen sind ja einfach sehr stolz auf ihr Land, die Produkte kommen irgendwie alle aus Frankreich, wenn du jetzt irgendwie kommst, okay, Silkes Weinkeller, das ist ein deutscher Shop, ist jetzt nicht böse gemeint, aber das ist ja einfach nicht so, wie die Franzosen ticken.
Ja, du könntest ja sagen, ja, deutsche Qualität und so. Nee, aber ich glaube auch, also ich glaube, unter dem Markennamen Silkes Weinkeller wird es schwierig. Mhm. Das ist einfach so. Aber also was wir halt machen, wir werden jetzt Französisch und Englisch als Sprachvarianten auch anbieten. Einfach weil es ja auch heute noch so ist, ne, wenn du die Französisch, Deutsch und Englischsprachigen Länder abdeckst, dann hast du 90% des E-Commerce-Umsatzes. Das ist einfach so. Das hat sich auch nicht geändert. Klar, die anderen Länder werden stärker, aber auch Skandinavien kannst du mit Englisch bedienen und so weiter und auch Osteuropa, da das ist heute kein Problem mehr. Und die Sache ist halt, also das heißt, Internationalisierung ist für uns ein Riesenthema, klar. Meravino gibt's einfach her. Und dann kann man ja auch mit Meravino, weil die Positionierung ja eine andere ist. Ne? In Deutschland haben wir jüngere Zielgruppe, ältere Zielgruppe. Aber du könntest ja mit Meravino auch mit allen Produkten an den Start gehen. Ne? Da musst du ja keine Unterscheidung machen, wenn du so willst. Und jetzt mal ehrlich, den Riesling aus Deutschland, warum sollten Franzosen den nicht trinken? Mhm. Muss die natürlich auf dem richtigen Kanal ansprechen. Also klar, ne? die trinken natürlich ihre eigenen Weine am liebsten und das sogar, ich glaube, auch irgendwie über 80% oder 90% werden da wirklich französische Weine in Frankreich getrunken, das ist irre. Aber auch die sind neugierig und auch die wollen neue Sachen ausprobieren. Mhm. Und deswegen, also ich glaube schon, dass es da Hebel gibt. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich da ein ganz gutes Netzwerk habe. Die ganzen Pixmania-Leute, die sind ja jetzt auch überall irgendwo aufgeploppt und sind in den verschiedensten Unternehmen tätig. Und dann gucken wir mal. Also ob wir nicht vielleicht, ne, da vielleicht mal einfach auch Hebel haben, uns wieder weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, ich glaube, ansonsten, also wir überlegen jetzt gerade so Eventkonzepte auch für Deutschland, ne, dass man sich vielleicht auf Events irgendwie so, und jetzt nicht mal so dieses Sponsoring, ne, ein Festival sponsern, ich glaube, sind wir uns alle einig, ne? Interessiert das irgendjemanden, wo das Logo da irgendwie auf dem Flyer ist, das interessiert keinen. Aber dass man eben wirklich guckt, dass man Events findet, wo die Leute mit Wein interagieren, wo eben Entertainment dazukommt, was man dann wieder nutzen kann für die Social-Media-Kanäle, wo man
Events... Das ist kein richtiger Absatz, aber das ist sozusagen...
Erlebnisse schaffen,
die du dann eben verlängern kannst online, ne? Und TikTok-Shops und so, klar, in Deutschland heute... wohl noch keine Relevanz, aber das wird kommen. Ich meine, UK macht schon nennenswerte Umsätze. Und jetzt können wir natürlich alle sagen, ja, bei uns nicht. Und dieses Live-Shopping in Asien, ja, das sind die Asiaten, warum sollte das in Deutschland funktionieren? Ganz ehrlich, ich würde da noch nicht, ich würde da noch keinen Haken dran machen. Ich würde mir das gerne weiter angucken, gucken, wie man das auch, ich sag mal, es muss halt immer sinnvoll sein, ne? Du kannst immer das ganz große Rad drehen. Natürlich könnten wir jetzt, à la QVC, jetzt da irgendwie Fernsehproduktion und so weiter, dann ist das Thema relativ schnell erledigt. Aber es gibt ja heutzutage auch Möglichkeiten, ne? Gerade mit Videocontent und das ganze Shoppable zu machen und so weiter. Und das sind so die Themen, die wir jetzt gerade uns quasi da rantasten und auch gucken, weil haben wir noch nie gemacht, kennen wir nicht. Also deswegen, wenn es irgendjemand da draußen ist, der sagt so, hey, ist genau mein Thema, dann total gerne melden. Also weil wir da einfach natürlich gerne lernen wollen. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch mal so die ersten Erfahrungen so mit Influencer-Marketing gemacht. Haben das auch noch nicht so ganz greifbar, weil so mit diesen Mikro-Influencern, so hallo Leutis und dann machen sie Unpacking und so, das ist zwar cooler Content, aber bringt jetzt ja nicht so richtig. Das
Konvertierung war jetzt nicht, oder?
Ja, Konvertierung sowieso nicht, aber da wäre jetzt auch nicht die Erwartungshaltung gewesen, aber so dieses, ne, dass das jetzt wirklich zum Markenaufbau oder zur Reichweitensteigerung oder so beiträgt, kann ich jetzt aktuell so auch nicht bestätigen. Dafür sind wir dann vielleicht so gerade. Die großen Influencer sind dann wahrscheinlich auch zu teuer. Da muss auch erstmal einen finden, der sagt so, ja, pff, ne, will ich machen und das auch irgendwie bezahlbar ist, weil am Ende müssen wir Geld verdienen. Also das ist schon schwierig, aber da gibt es halt auch so Überlegungen, weil wenn man sich mal so die Fashion-Welt oder so anguckt, die machen viel mit Partnerschaften, mit Kollektionen, ja, und so weiter. Und auch so eine Dinge können wir uns natürlich total gut vorstellen. Ich meine, wir machen viel Eigenmarke auch, also wir entwickeln ja auch unsere eigenen Marken. Und auch das ist so ein Feld, wo wir gerne auch wieder mehr Gas geben wollen, weil letztendlich ist es so, wenn man bei uns eine Eigenmarke kauft oder eine Marke, die es halt nur bei uns gibt, total wichtig, dass die Qualität stimmt, ne? Also du machst da einmal irgendeinen Mist rein, billigen, dann kauft der Leute, ne, dann bist du tot, das kannst du nicht machen. Also das würden wir auch nie machen. Also unsere Eigenmarken, die sind mindestens, wenn nicht sogar besser als vergleichbare Produkte. Genau, also da sind wir, und da legen wir auch echt viel Wert drauf. Und unser Einkauf, der probiert auch wirklich jede Charge, die da ankommt und so weiter. Also da sind wir, da legen wir echt viel Wert drauf. Ja, es ist ein Traumhof. Es ist ein Traumhof.
Die einen Moritz sagen, Augen haben gerade geleuchtet.
Aber was ist so tendenziell so, das würde ich gerne noch rausfinden, was ist so ein bisschen so der Split an, wie viele Bestandskunden habt ihr so im Monat? Also ist das wirklich so, dass es, also ist das
85%.
85%
Umsatz.
Auch bei Meravino?
Nee, bei Meravino sind es
weniger, ne?
Da sind es jetzt doch, genau, weil wir ja natürlich jetzt aufbauen, aber da sind es auch schon über 50. Und das verrückt. Hätten wir ehrlicherweise gar nicht gedacht. Sind wir in den Business Cases auch von viel weniger ausgegangen, weil die Kauffrequenz, also die kaufen natürlich, da ist ja auch der durchschnittliche Warenkorb, aber auch da, der ist auch über 70. Also ne, ansonsten macht es auch keinen Sinn, da hast du vollkommen recht. Mhm. Das macht keinen Sinn, aber wir sind nicht davon ausgegangen, dass die so oft wieder kaufen dann. Aber wenn die einmal drin sind in der CRM-Mühle sozusagen, dann lassen die sich auch gerne mal inspirieren und sagen so, ey klar. Also
Der klassische Kunde bei Silkes Weinkeller, der kauft dann so einmal im Monat oder kauft der so einmal alle zwei Wochen oder einmal im halben Jahr? Oder?
Drei bis viermal im Jahr, ja.
Drei bis viermal im Jahr?
Ja.
Krass, hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, jetzt ein bisschen weniger tatsächlich, ne? Das liegt einfach daran, dass...
Konsum geht ein bisschen zurück.
Genau, und du machst dir den Keller nicht mehr voll. Du kaufst, wenn du wirklich einen Anlass hast. Mhm. Und das ist für uns natürlich bitter, weil wenn der durchschnittliche Warenkorb sinkt und auch die Frequenz sinkt, du hast ja trotzdem die Kosten, ne? Also, und das geht schon ganz schön auf die Marge. Das muss man einfach sagen. Also, das ist nicht so einfach. Deswegen, ja, Wachstum im Umsatz ist alles gut und schön. Da muss man natürlich immer gucken, dass am Ende auch die Marge irgendwie da ist und Geld verdient wird. Und ich glaube, das ist halt so die Herausforderung. Und deswegen ist eben auch diese wirklich konsistente Steuerung auch im Performance-Marketing, im Neukundenmarketing, und dass man dann manchmal auch sagen muss, und so Situationen hatten wir auch jetzt, ne, dass man sagen muss, okay, ich mache jetzt zu den Haaren. Also ne, es macht einfach keinen Sinn mehr, noch mehr Geld, weil der ROI einfach nicht da ist. Mhm. Und das muss ich ehrlich sagen, das habe ich in meiner Historie eigentlich, weißt du, dass man mal nicht genug Budget hatte, insgesamt nicht, ne, dass du nicht das nicht machen konntest oder dass dies und das alles schon da gewesen, ne, oder dass die Umsätze nicht liefen, ne, dass, wie gesagt, auch bei The Case, wenn du dann abbauen musst und so, alles traurig und so, ne, das alles schon erlebt. Aber dass so ein Markt da draußen, dass die Leute einfach sagen, hey, wir kaufen nicht, ne, und der Traffic nicht da ist und dann alle wirklich um den gleichen Traffic sich schlagen und dann irgendwann aber die Ausgaben, das macht halt irgendwann keinen Sinn mehr, dann den neuen Kunden zu kaufen. Und dann muss man halt auch irgendwann mal sagen, so okay, dann wachsen wir halt weniger, dann ist es so.
Und wie ist denn so ein bisschen so, das war jetzt ja sehr unternehmerisch, der Ausblick, sag ich mal sozusagen, aus Silkes Weinkeller, was ist mit dir so in den nächsten Jahren, bleibst du noch länger da? Also du hast jetzt, also worauf ich auch ein bisschen anspielen will, ist ein bisschen so, du hast dich jetzt selber nochmal weitergebildet, du bist ja jetzt Sommelier. Weinsommelier?
Ja, ich habe viel.
Wie kam das?
Ja, also ist halt ja eine relativ traurige Geschichte, dass wir ja eigentlich zwei Geschäftsführer sind und mein Co-Geschäftsführer leider nach einer schweren Krankheit jetzt verstorben ist Anfang des Jahres. Genau, und ich jetzt dann, ja, jetzt seit jetzt auch schon knapp zwei Jahren das alleine mache. Aber natürlich von Weineinkauf keine Ahnung habe, ne? Der Philipp war bei uns wirklich das Brain und der das Sortiment gestaltet hat und auch den Erfolg von Silkes Weinkeller natürlich auch verantwortet hat. Und das kann ich natürlich auch nicht ausgleichen. Also nicht mit, ne? Ich habe einen WSET3-Kurs gemacht beim Internationalen Weininstitut im Ahrtal, habe die Kurse belegt und das alles nebenbei gemacht und so weiter, um einfach auch quasi ein Weinniveau zu haben, um auch mit den Winzern quasi mich auf Augenhöhe zu unterhalten. Und klar, wir machen auch viele, viele Schulungen, ne, ob was das ist, Sensorik 1, 2 und Frankreich-Seminar, deutscher Weinberater, Spanien, also alles, was man so, ne, das machen wir auch für die Mitarbeiter, ne, machen wir jedes Jahr. Also wir sagen, ich glaube jetzt so vom Know-how und so, ja, okay. Aber trotzdem könnte ich jetzt natürlich nicht den Einkauf für so einen Premium-Händler wie Silkes Weinkeller machen. Aber wir haben jetzt einen neuen Einkaufsleiter seit August, den Kollegen, das ist super. Also erstmal, also bis hierhin würde ich sagen, mega. Wir sind auf einem echt guten Weg. Der Und der baut, also wir bauen dann quasi auch sowohl das Sortiment für Silkes Weinkeller als eben auch für Miravino aus. Haben dadurch natürlich, weil da ist ja dann auch so eine Zeit vergangen, wo wir auch erstmal, weil wir natürlich immer gehofft haben, dass er wiederkommt, haben wir natürlich ein bisschen Zeit auch dann quasi ins Land gehen lassen und haben vielleicht auch ein Sortiment für Miravino langsamer entwickelt, als man das hätte vielleicht auch machen können. Das ist halt jetzt so. Aber genau, jetzt müssen wir leider damit leben, so wie es ist. Es ist für uns, ist dieses Jahr tatsächlich. Ja, das ist natürlich, ist immer emotional, wenn Menschen einen verlassen, mit dem man sehr gut gearbeitet hat und also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und es hat tatsächlich das Team auch enger zusammengebracht. Also ich glaube, dass wenn das jetzt das einzig Positive da, was da rausgekommen ist, ist sicherlich, dass die Teams halt wesentlich enger miteinander kommunizieren, zusammenarbeiten. Und das hat uns unfassbar geholfen, weil wir haben ja mit dem gleichen Team plötzlich noch eine Zweitmarke aufgebaut. Und die müssen ja quasi alles, was sie tun, müssen sie ja auch für die, genau, doppelt machen, ne? Und wir haben sich ja vorher nicht gelangweilt. Aber du fokussierst dann natürlich viel, 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 viel mehr. Und die Entscheidungsketten sind natürlich wesentlich kürzer, weil ich kann das nicht alles machen, ne? Und wie gesagt, das sind mega Leute, die da sitzen bei Silkes Weinkeller. So drücke, wie Silkes Weinkeller mal klingt, aber da sitzen auch richtig junge, motivierte und auch natürlich auch ältere Motivierte. Da sitzen wirklich echt coole Leute. Und genauso familiär, wie ich das damals erlebt habe, als ich da mein erstes Gespräch hatte, genauso versuchen wir das natürlich von der Unternehmenskultur auch weiterhin zu halten. Und also ich finde immer, mit dem Team kann uns eigentlich keiner aufhalten. Und was ich in den nächsten 100 Jahren mache, man weiß es nicht. Ne?
Du bleibst noch ein bisschen erhalten, auf jeden Fall.
Das ist immer wie mit dem Captain, ne? Gehst als Letzter von Bord. Wenn das gewünscht ist, werde ich da bleiben. Ob das immer so, Ahnung, das kann man nicht sagen. Ich bin mehr E-Commercer als in der Weinbranche zu Hause. Das ist so. Also das merke ich auch immer wieder, dass mir Technologie, E-Commerce näher ist. Ich liebe Wein und ich bin froh, dass ich das alles lernen durfte und so weiter. Aber ob man irgendwann vielleicht auch mal wieder was ganz anderes macht, who knows. Also erstmal nicht, auf jeden Fall. Also Gott, nicht, dass jetzt jemand Angst kriegt. Nee. Also erstmal nicht. Also solange man mich noch haben will und wie gesagt, ich hoffe jetzt mal, die Zahlen oder ne, die Ergebnisse sprechen für sich, solange würde ich das sehr, sehr gerne mit diesem wunderbaren Team weitermachen, ja.
Sehr cool. Dann lass uns doch mal zum Abschluss die zweite Frage stellen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Machen. Einfach machen.
Also nicht lange drüber nachdenken, sondern einfach mal ausprobieren.
Gas geben. Keine Angst haben halt, ne? Dieses Angst haben und immer denken, was wäre, wenn so. Das klar, jetzt nicht komplett blind in Dinge reinstolpern, aber machen. Und es hat auch mal ein alter Silberrücken, hat mal zu mir gesagt, als ich noch ganz jung war, achte auf dein Umfeld. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr, sehr wahr. Also damals habe ich das nicht verstanden. Aber umso älter man wird, es ist halt so, dass wir als Digitalos die Berufswelt und das Privatleben, das verschwimmt auch. Ne? Das ist, du hast keine klaren Cuts und hast so. Und du wirst immer auch Momente im Leben haben, wo es mal nicht so läuft. Und dann ist es einfach immer wichtig, dass du ein starkes Umfeld hast, Leute hast, auf die du dich verlassen kannst, ob das Familie ist, ob das Freunde ist. Aber um die muss man sich auch kümmern, auch in guten Zeiten kümmern. Und Netzwerk ist total wichtig. Also, dass man eben wirklich auch dann auch mal Leuten hilft, ohne dass man sofort was zurückbekommt. Also dieses ganze Netzwerken, das ist tatsächlich auch ein Geben und Nehmen. Immer wenn ich es brauchte, war mein Netzwerk immer da. Also muss ich ehrlich sagen. Und das ist Arbeit, ne? Manchmal wird man ja lieber abends auf der Couch sitzen, als sich noch irgendwo hinzuschleppen oder irgendwas zu organisieren oder so. Aber ich fand, wie gesagt, das einmal machen und nämlich, ne, einfach mal Dinge ausprobieren und dann kannst du das immer anpassen, so, ne? Und nicht so viel Bedenken anmelden. Das ist das eine. Und das andere ist halt, wie gesagt, immer schön auf sein Umfeld achten. Das ist, umso älter man wird, umso mehr merkt man, wie wichtig das auch ist.
Mhm. Ja. Finde ich ein super Call. Das ist ein wunderbarer Abschluss. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, dass ich da sein durfte.
Für den ersten Podcast unfassbar gut gemacht. Also mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Also inhaltlich wirklich eine tolle Geschichte. Auch irgendwie in was für Bereiche du in deinem Leben schon reingeguckt hast und dass wir ja das als erste Mal auf jeden Fall so ein bisschen displayen konnten, dass wir diesen Rohdiamant gefunden haben, sag ich mal. Und jeder ist hier herzlich aufgefordert, auch der Katja auf LinkedIn und Co. zu folgen. Yeah. Katja versucht auch jetzt ein bisschen mehr von ihrer unternehmerischen Reise zu teilen. Deswegen, mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und total aufregend. Erster Podcast ever. Ich hoffe, dass überhaupt jemand hören will. Aber danke euch beide oder an euch beide. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.